loading.
Could you put like Keanu on your helmet or something so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thanks for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh, my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, Christiane.
Und mit mir, den Julius. Hallo.
Hallo. Und wir besprechen heute den Film, der die restliche Karriere von Keanu Reeves bestimmen sollte, nämlich Speed. Und das machen wir nicht alleine. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, nämlich Eugene vom Indie Film Talk. Hi, Eugene.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Ich muss nur ganz kurz davor sagen, eigentlich hatten wir in der letzten Folge angekündigt, dass wir über Little Buddha sprechen. Den müssen wir aber verschieben aufgrund von Terminschwierigkeiten. Aber ich glaube, es ist keiner böse mit uns, wenn wir heute über Speed sprechen, weil das ist, glaube ich, so einer der beliebtesten Keanu Reeves Filme überhaupt.
Aussehen.
Aber bevor wir dazu kommen, Eugene, woher kennt man dich denn eigentlich? Weil einige Leute kennen dich bestimmt schon.
Ja, stimmt. Genau, also ich betreibe mit der lieben Susanne Braun den Indie-Film-Talk-Podcast, wo es um alles, was mit Filmschaffen zu tun hat. Also wir machen ein bisschen was anderes, als was viele machen. Also wir reden nicht über Film, sondern wir reden mit Filmschaffenden über das Filmemachen. Das heißt, wenn ihr euch da interessiert, immer gerne reinhören.
Auf jeden Fall große Empfehlung. Wir sind ja hier bei Keanu Reloaded. Eugene, wie findest du den Keanu Reeves eigentlich? Hast du irgendwie eine besondere Beziehung? Macht er Filme, von die du ganz besonders schätzt? Oder sagst du eher, ist okay, aber brauche ich nicht unbedingt? Was meinst du?
Ich würde sagen Ups and Downs, so würde ich das beschreiben. Genau, ich wollte es eigentlich anders anfangen. Ich wollte sagen, ja, Keanu ist ja ein alter Freund und ja, wir haben ja viel zusammen. Nein, Ups and Downs, also weil ich glaube, er hat auch wirklich viele Sachen gemacht, eine Zeit lang, wo man nicht so ganz, also wo es schwierig ist zu sagen, er macht gute Filme, hat dann auch vieles auch also im asiatischen Bereich versucht umzusetzen, auch vielleicht auch durch seine Familie und das war dann auch wieder spannend, muss ich sagen. Ich habe lustigerweise, nachdem ich Speed geguckt habe, gleich danach 47 Ronin angefangen, aber nicht angefangen, sondern auch geguckt und ich bin gar nicht so enttäuscht wie viele andere. Ich fand ihn auch sehr gut. Also er hat wirklich, deswegen ist die beste Beschreibung ist Ups and Downs, glaube ich. Und jetzt hat er ja natürlich diesen super Hype gerade. Den hat er jetzt durch John Wick etc., was ja noch kommt, glaube ich. Ne? Genau, und dann war er da vorher nach Matrix auch so ein bisschen verschwunden, ne? Für eine lange Zeit.
Ja.
Neben Speed, was sind so deine Lieblingsfilme von Keanu Reeves?
Da ist auf jeden Fall Matrix, würde ich auf jeden Fall ganz oben auf die Agenda setzen und sagen, das ist wirklich ein Film, den ich mir sehr, sehr gerne angeschaut habe. Und dann überlege ich gerade, wie der nochmal heißt, der mir fällt der Name nicht ein, wo er einen Anwalt spielt.
Ach so, Im Auftrag des Teufels?
Im Auftrag des Teufels, danke. Genau, auch ein toller Film von ihm, oder mit ihm fand ich damals, den habe ich mir sehr gerne angeguckt. Konstantin fand ich auch spannend, der ist ein bisschen spezieller, aber ich kann mich auch gar nicht mehr so ganz genau erinnern, aber als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn, glaube ich, ganz gut. Das sind so ein paar Filme. Und er hat auch ein paar Dramen und ein paar so Romanzen gemacht, die fand ich eigentlich auch ganz spannend, aber genau, ich glaube, Speed ist so wirklich eins der besten.
Ja, da kommen wir heute auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, wie wir seine Leistung in diesem Film auch bewerten werden, gerade so in Abgrenzung zu den Filmen, die wir vorher schon so gesehen haben. Aber Speed, genau. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen, wobei ich mich an die erste Sichtung überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Deswegen war es, als würde ich ihn zum ersten Mal sehen. Julius,
du hast wann hast du ihn denn das erste Mal gesehen, würde ich gerne fragen.
Vor 5 Jahren vielleicht.
So nee, ungefähr. Das war kürzer. Also ich weiß noch, wir haben den zusammen angeschaut.
Daran hätte ich mich nicht mehr erinnern können, aber okay.
Ich glaube, das war so vor 2-3 Jahren.
Ach, erst? Okay.
Ja, das war gar nicht so lange her. Und ich glaube, du fandest ihn auch damals ganz gut. Ja. Also zumindest hat man da viel Spaß gehabt an dem Nachmittag.
So ja, den Spaß hatten wir jetzt auch wieder.
Genau.
Ja, dann kommen wir doch mal dazu. Eugene, du bist heute für die Inhaltsangabe des Films zuständig. Worum geht's denn in Speed eigentlich?
Ja, ich übernehme das mal und versuche das einfach mal kurz zu halten, was ja bei einem High-Concept-Film auch gar nicht so schwer ist. Ich würde mal das Ganze anfangen mit einem Zitat aus dem Film, nämlich der einer der Charaktere, der Antagonist Howard Payne, sagt lustigerweise auch im Film, was wirklich eigentlich die Inhaltsangabe vom Film ist. Er sagt, there is a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. So, und das ist die Originalsangabe. Speed ist ein simpler Film in gewisser Weise, aber wie gesagt, ist positiv gemeint, was so aus dem High-Concept-Bereich aus den 90ern so auch Standard oder öfter mal genutzt wurde, diese Art von Film oder diese Art von Vehikel für einen Film. In Speed geht es um den Polizisten Jack Treven, gespielt von Keanu Reeves, und das Duell zwischen ihm und dem eben genannten Konterpart Howard Payne, der gespielt wurde von Dennis Hopper. Dieser ist Bombenspezialist und versucht Geld zu erpressen, indem er in einem Hochhaus Geiseln in einem Fahrstuhl nimmt. Und dieser Plan geht glücklicherweise schief, weil Jack und sein Partner da sind und die Geiseln retten. Aber das lässt natürlich Dennis Hopper oder sein Charakter Howard Payne nicht auf sich sitzen, und er entscheidet, entsinnt nach Rache und natürlich immer noch der Möglichkeit, an sein Geld zu kommen. Und seine Idee ist es jetzt, einen Bus mit einer Bombe zu versehen und Jack in diese mistige Lage zu setzen, dass er diesen Bus irgendwie, ja, oder die Insassen des Busses irgendwie retten muss. Und ja, das ist natürlich schwieriger gesagt als getan.
Mhm. Sehr schön zusammengefasst. Kannst du nochmal für unsere HörerInnen, die das vielleicht nicht wissen, sagen, was ein High-Concept-Film eigentlich ist?
Mhm. Also ein High-Concept-Film ist ein Film, der in wenigen Worten erklärt werden kann. Ne? Also Beispiel wäre sowas wie Terminator, ne? Oder Die Hard, ne? Mann im Hochhaus muss seine Frau retten. Oder Lethal Weapon sind auch so alles Filme, die halt so als High-Concept tituliert sind. Wie gesagt, das ist jetzt gar nicht, in der aktuellen Zeit ist es gar nicht mehr so üblich. Jetzt sind die Filme doch ein bisschen verstrickter. Hm. Aber damals war das gang und gäbe. Und manchmal wünscht man sich das auch wieder zurück. Theoretisch wäre Tenet auch ein High-Concept-Film, wenn man so möchte. Weil die Grundgeschichte ist ja theoretisch auch auf dem Reißbrett erzählt. Aber das ist ja auch das Spannende an High-Concept-Filmen. Die sind ja nicht immer per se High-Concept, weil sie, also man denkt, man hat einen High-Concept-Film, den man pitcht. Aber dann merkt man meistens beim dann Weitererzählen, dass es dann doch etwas verschwurbelter, etwas komplizierter sind. Aber bei Speed, deswegen Speed ist so wirklich so ein Film, wo man sagen kann, da zieht sich das durch. Deswegen habe ich gerade auch dieses Zitat aus dem Film genommen, weil du merkst einfach, dass es von vorne bis hinten ist es dieses, wie der Name schon sagt, Speed.
Ja,
ne?
Ja.
Punkt.
Genau, ja. Du hast jetzt fast nur Actionfilme genannt oder sogar nur Actionfilme. Sind High-Concept-Filme häufig im Action-Bereich zu finden oder schlägt sich das in diversen Genres nieder?
Lustigerweise hast du recht. Es gibt im Comedy-Bereich auch. Ich überlege gerade, was für ein Beispiel ich da nennen könnte. Könnte ich gerade gar nicht, aber ich weiß, dass auf jeden Fall im Comedy-Bereich man
vielleicht
auch sagt.
Hier Hangover, oder?
Könnte ja, man das sagen? Ja, ja, genau. Das wäre zum Beispiel Comedy High-Concept-Film. Das ist eine ganz klare Geschichte, ganz klarer Weg, den wir gehen. Und da gibt es nicht so viele Stellen, wo es sich plötzlich abwandelt oder plötzlich ein anderer Zweig sich eröffnet. Und es ist so, auch, für, also man hat, sagt mal, wie gesagt, ein High-Concept-Film, wenn man den einfach erklären kann in einem Satz, in einem Elevator-Pitch, dann ist das ein guter High-Concept-Film. Ne?
Verstehe.
Was mir auf jeden Fall noch einfällt, Project X, wenn ihr den kennt.
Partyfilm?
Genau, dieser Partyfilm, Facebook-Party, ne? Mhm. Und ja,
die geht schief,
es eskaliert. Genau, das war's. Das ist eigentlich der Film.
Okay, sagt mir nichts, aber hört sich jetzt auch nicht so geil an, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das wäre kein Film für dich, Christian. Okay.
Bisschen Alkohol dazu und dann geht's schon.
Ja. Achso, ja, cool. Julius, du hast Filmfakten für uns.
Genau, ne? Richtig. Also, wir haben ja jetzt Speed und das ist ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1994 und der hatte seinen US-amerikanischen Kino-Release am 10.06.1994 und hierzulande dann am 20.10.1994. Wir haben hier als Regisseur den Jan de Bont, das ist ein niederländischer Regisseur, Kameramann und Filmproduzent. Er studierte an der Filmakademie von Amsterdam und lernte dort auch den ja sehr bekannten Paul Verhoeven kennen. Also die meisten kennen ihn sicherlich von Filmen wie Robocop oder auch Total Recall. Und er arbeitet dann auch daraufhin mit ihm zusammen. Also die treten erstmal so ein paar Kurzfilme. Dings hier, also Jan de Bont war meistens als Kameramann tätig und Paul Verhoeven hat halt Regie geführt. Und dann war es so, in den frühen 1980er Jahren fassten sie dann beide Fuß in den USA und arbeiteten dort auch noch zusammen an Filmen wie zum Beispiel Flesh and Blood oder Basic Instinct. Und de Bont selbst war bei großen Hollywood-Produktionen als Kameramann tätig, wie zum Beispiel Stirb langsam, Jagd auf Roter Oktober oder auch Brennpunkt L.A. Und sein Regiedebüt war dann auch tatsächlich Speed. Da hat er das erstmal dann als Regisseur gearbeitet und selber nicht als Kameramann. Da hat er dann jemanden engagiert. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Und es folgten dann daraufhin auch Filme wie Twister, der sogar auch noch ein richtig großer Erfolg war von de Bont. Ansonsten waren es dann eher so Flops, die er dann weiter produziert hat, also gefilmt hat, wie zum Beispiel Das Geisterschloss, den zweiten Tomb Raider-Film, also Tomb Raider, Die Wiege des Lebens. Und auch die Fortsetzung zu Speed selbst, also Speed 2 Cruise Control. Also der war zwar auch noch immer noch so ein recht solider finanzieller Erfolg, aber bei den Kritiken ist er echt durchgefallen. Hm. Ich kann mich sogar erinnern, in Speed 2 war ich sogar im Kino als Kind.
Erinnert mich so an die Geschichte von Alarm für, nicht Alarm für, Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot 2 war dann ja, also ich glaube, die, also von der Qualität ist natürlich noch was anderes, aber auch dann, glaube ich, das nächste war dann auf dem Schiff und so haben die es ja hier auch gemacht.
Ja, genau, richtig. Die haben einfach nur das Konzept auf dem Schiff dann. und er hat sogar selber Drehbuch dann geschrieben zu Speed 2. Hätte er vielleicht nicht unbedingt machen müssen, weil vielleicht ist er einfach nicht so der perfekte Drehbuchautor. Genau.
Und ich habe übrigens gelesen, warum Keanu Reeves beim zweiten Teil nicht mit dabei ist, weil er wollte nicht in zwei Actionfilmen nacheinander mitspielen. Das Ding ist nur, er hat danach Johnny Mnemonic gespielt, was er jetzt auch, könnte man auch als Actionfilm bezeichnen.
Ja, aber
ich bin natürlich sehr froh, dass er sich dafür entschieden hat und nicht für den zweiten hiervon.
Genau. Ja, zurück nochmal zu de Bont. Also der hat dann auch den zweiten Tomb Raider-Film, das war seine letzte Regiearbeit bis heute. Und auch Brennpunkt L.A. war die letzte Arbeit als Kameramann. Also danach, ich habe mal geschaut, war er nicht großartig noch tätig. Ansonsten Drehbuch, da war der Graham Yost zuständig. Das ist ein kanadischer Drehbuchautor. Der hat zum Beispiel auch so für Actionfilme Drehbücher geschrieben, wie zum Beispiel zu Hard Rain, Mission to Mars oder auch einige Episoden zu Serien wie zum Beispiel Band of Brothers oder auch The Pacific. Und für die Musik war der Mark Mancina zuständig, ein US-amerikanischer Komponist. Er hat auch, also man kann wirklich so sehen, das sind viele, die da mitgewirkt haben, die auch eher in dem Action-Bereich tätig waren. Er war zum Beispiel auch hier für Bad Boys, Training Day, aber dann auch für Disney-Filme wie zum Beispiel Vaiana zuständig. Hat sogar einen Grammy gewonnen für den Soundtrack zu König der Löwen, weil er da ein paar Songs beigesteuert hat. Und dann haben wir noch abschließend für die Kamera, da war der Andrzej Bartkowiak zuständig, ein polnischer Kameramann und Filmregisseur. Und er hat Kamera geführt in Filmen wie zum Beispiel Zeit der Zärtlichkeit, Falling Down oder auch, wie du schon genannt hast, Eugene, dein Lieblingsfilm mit von Keanu Reeves, nämlich Im Auftrag des Teufels. Dann kommen wir, also den besprechen wir auch noch, deswegen kommt er auch nochmal vor. Dann komme ich zu den HauptdarstellerInnen. Da haben wir natürlich Keanu Reeves in der Hauptrolle, der spielt den Jack Traven. Und dann haben wir natürlich die Sandra Bullock, so wohl eine ihrer ersten richtig großen Rollen. Sie hat vorher in Demolition Man gespielt, also ein Jahr davor. Da hat sie auch ihre erste große Hauptrolle gehabt und dadurch wurde sie auch bekannt. Also es war wohl sicherlich der Grund auch dafür, dass sie dann für Speed gecastet wurde. Man kennt sie natürlich auch aus Filmen wie zum Beispiel Miss Undercover und natürlich auch Blindside, für den sie dann auch den ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen hat. Und Sandra Bullock zählt ja auch zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen insgesamt. Also sie war ja oftmals auch als weltweit bestbezahlteste Schauspielerin in den Top-Listen. Und sogar 2009 und 2010, da hat sie ein richtig gutes Jahr gehabt. Da hatte sie nämlich geschätzte Einnahmen von 56 Millionen US-Dollar.
Wow.
Und war somit in diesem Zeitraum insgesamt die erfolgreichste Schauspielerin, also der erfolgreichste Kinostar, also auch noch über dem männlichen.
Ernsthaft?
Ja.
Wow, okay.
Und das hat davor, glaube ich, nur Julia Roberts geschafft.
Mhm. Und sie spricht Deutsch.
Sie kann Deutsch, genau. Sie ist ja Deutsch-Amerikanerin. Also ich habe ja auch ein paar Interviews von ihr gehört und das ist sehr seltsam, wenn sie auf einmal anfängt, Deutsch zu sprechen und das auch gar nicht mal so schlecht. Das kenne ich sonst nur so von hier Michael Fassbender und das ist auch mal sehr seltsam, wenn die dann auf einmal...
Bei ihr ist, glaube ich, ihre Oma oder was? Wer war Deutsch? Weiß es jemand?
Das weiß ich jetzt gerade nicht.
Ich weiß jetzt nicht, was mein Einwurf jetzt hilft, weil es ging eigentlich um ihr immenses Gehalt, was sie da verdient, aber ich wollte
es nur sagen. Nee, ist ja wichtig. Bei Oma fällt mir nur ein, die Oma von Leonardo DiCaprio aus Erkenschwick.
Das hab ich und mir Bruce gemerkt. Willis ist auch in Deutschland geboren.
Ah, okay.
Ja. Und also, die Oma von Keanu Reeves ist chinesisch, glaube ich, oder asiatisch auf jeden Fall. Und das auch mit einzuwerfen.
Sehr gut.
Unnützes Wissen.
Ja, um jetzt mal hier weiterzukommen. Ich weiß gerade nicht, wie ich den Übergang machen soll. Aber kommen wir mal zu Dennis Hopper. Der hat einen sehr deutsch klingenden Namen, aber ist US-Amerikaner. Der spielt nämlich dann die dritte Hauptrolle in dem Film und er ist Howard auch dann gleichzeitig Payne. Der Antagonist. Der spielt nämlich den Howard Payne, genau. Also sein Name Payne ist auch irgendwie schon so.
So geil.
So, wow. Ja, okay, er hat sehr viel Schmerz erlitten. Ne? Das hat dann auch natürlich eine Relevanz in der Story. Er ist bekannt geworden, auf jeden Fall durch diesen Film Easy Rider, der auch das New Hollywood so mitbegründet hat, hat da auch Regie damals geführt und auch die Hauptrolle übernommen und natürlich war er dann auch durch sehr verschiedene Rollen in seiner Karriere hat er dann übernommen, auch viele Antagonistenrollen, also wie zum Beispiel in Blue Velvet, die ist auch sehr einprägsam gewesen, zumindest für mich.
Oh, ja.
Und für Christiane auch. Mhm. Und natürlich auch in den grandiosen Antikriegsfilm Apocalypse Now, da hat er auch eine kleinere Nebenrolle gehabt, die für mich aber auch sehr einprägsam war. Und dann kommen wir noch zu den Nebendarstellern. Da haben wir noch Jeff Daniels, der spielt nämlich den Partner von den Jack Traven, nämlich den Detective Harry Temple. Und wir haben noch den Joe Morton, der spielt nämlich den Captain McMahon. Und dann komme ich natürlich noch zu ein paar Trivia-Fakten. Der Drehbuchautor Graham Yost, den ich ja schon erwähnt habe, der wurde von dem Film Express in die Hölle mit John Voight aus dem Jahr 1985 inspiriert. Ich kann mich sogar noch an diesen Film erinnern. Ich habe den mal irgendwann als Kind geguckt, Express in die Hölle. Und das ist tatsächlich auch so ein Film mit so einem Zug, der hört irgendwie nicht auf zu fahren und John Voight muss den irgendwie aufhalten. Ist auch irgendwie aus dem Knast geflohen und so weiter. Und das hat ihn wohl dann inspiriert, auch so einen Film zu machen mit irgendwas, was man nicht aufhalten kann.
Verstehe, ja. Hat dieser Film auch Snowpiercer inspiriert?
Ich weiß nicht. Snowpiercer basiert ja auf einem Comic. Ich weiß nicht, ob der Comic irgendwie darauf basiert. Keine Ahnung. Aber könnte gut hinhauen, weil Express in die Hölle spielt auch im Schnee. Und ist quasi so vom Setting passt das schon sehr zu Snowpiercer, obwohl dann diese Gesellschaftskritik nicht mit drin ist.
Ja, ja.
Die Frage ist, von wann ist denn Snowpiercer? Dann würde ich ja sagen, Unstoppable hat Snowpiercer wahrscheinlich inspiriert.
Also der Comic weiß ich jetzt nicht, aus welchem Jahr der ist, aber der Film ist ja noch gar nicht so alt, der ist ja von 2014 oder so.
Ja, ja. Ja gut, das passt dann auch nicht zu Unstoppable. Unstoppable war doch der Film mit Denzel Washington.
Der sagt mir jetzt gar nichts, muss ich
auch
sagen.
Auch mal angucken. Aber der ist auch theoretisch, ist es genau derselbe Film. Nein, das finde ich. Aber es ist theoretisch gesehen halt auch wirklich, also da geht es natürlich um einen Zug, der nicht angehalten werden kann. Ja. Und da ist Denzel Washington halt die Person, die dafür sorgen muss, dass der irgendwie zum Stillstand kommt und nicht alle Leute erwischt, die er auf dem Weg trifft. Okay. Es gibt ist nicht super.
Es gibt bestimmt auch noch so ein paar Filme hier mit, wie heißt nochmal der hier, Schindlers Liste-Typ.
Ach so.
Da gibt es einige.
Bitte?
Da gibt es einige, sage ich.
Ja, aber der den Schindler, der den Oscar Schindler
gespielt. Ich komme gerade nicht aus seinem Namen.
Ne? Liam Neeson. Es gibt bestimmt einen Liam Neeson-Film, in dem genau derselbe Plot
vorkommt,
in dem irgendwas nicht aufgehalten werden kann. Und er ist ein Ex-Cop, der, der das mal wieder aufhalten muss.
Und seine Tochter wurde entführt.
Genau, richtig. Das kommt auch noch dazu. Und dann muss er sich dann noch schön rächen.
Wir haben gerade ein Skript geschrieben, glaube ich.
Genau, ich glaube, wir rufen mal Liam Neeson an. Der sagt bestimmt zu.
Kann der auch Deutsch?
Ich glaube nicht, nee. Obwohl, der hat Oskar Schindler gespielt, der muss Deutsch können.
Stimmt. Oh, wir sind jetzt echt Könige der Überleitungen, ne? Also wir haben alle irgendwie. Das ist
perfekt. Das ist perfekt. Ja, ich weiß jetzt aber nicht, wie ich darüber, also wie ich jetzt zu den nächsten Punkt kommen muss. Ich mache es einfach jetzt ganz eine ganz unglückliche Überleitung. Also Liam Neeson hat bestimmt schon so mit seinen Rollen hat er bestimmt immer so 3 Monate gebraucht, um da so reinzufinden.
Ja.
Ne? Und Jan de Bond hat auch für seine Dreharbeiten 3 Monate gebraucht. Nämlich wow. Er drehte den Film so Anfang September bis Ende Dezember 1993 an verschiedenen Orten in Kalifornien, hauptsächlich dann auch in oder um Los Angeles, wie man auch sieht. In dem Film. Und da ist ja auch, man sieht ja, ne, wie der Bus dann da über diesen Highway oder halt über diesen Freeway fährt. Und das wurde auch tatsächlich auf einer echten Interstate gedreht, nämlich auf der Interstate 105. Und die war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht freigegeben. Und also die war da auch noch so im Bau und deswegen ist da ja auch diese Lücke da. Aber diese Lücke gab es nicht wirklich. Die wurde erst im Nachhinein so reingefotoshoppt quasi. Mhm. Und die haben auch extra für diesen Stunt, ne, wo dann dieser Bus so ganz realistisch drüber fliegt, haben die auch extra eine Rampe gebaut, damit er dann diese.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht,
diesen Sprung. Also er ist tatsächlich geflogen, der Bus, aber natürlich saßen auch keine Leute da drin. Außer vielleicht ein paar Stuntmänner.
Und Keanu Reeves. Nimm mir bitte
Keanu Reeves. Keanu Reeves hat auch tatsächlich wieder viele Stunts übernommen, nämlich bis zu 90%. Ich glaube, in dem Bus, das waren dann vielleicht noch die 10%.
Ist Keanu Reeves wie Patrick Swayze, was das anging? Also damals schon?
Ich weiß nicht, ob es damals schon so war, aber natürlich im Speed hat er dann schon einiges übernommen. Ich weiß gar nicht, war das bei Gefährliche Brandung, dass er auch schon vieles?
Ja, boah, zumindest redet man nicht davon. Das ist halt das Lustige. Bei Patrick Swayze weiß man ja, dass er da ganz viel selber gemacht hat. Aber bei Keanu hört man das gar nicht. Also bei Matrix hat er sehr viel selber gemacht, das weiß ich.
Genau.
Und ich meine, auch jetzt in der Neuzeit, jetzt alles, was so John Wick angeht und so, ist er ja, also du siehst ja nur trainieren mit Waffen. Also da ist er ja prädestiniert, dass er auch vieles selber macht, was geht. Ja. Aber damals weiß ich das gar nicht. Und es gab jetzt auch nicht so extreme Stunts von. Obwohl, doch, ein paar, wo er übers Auto,
schon, ja.
von Auto zu Auto hüpfen muss und solche Sachen.
Ja.
Naja.
Also ich habe gelesen, dass Keanu Reeves so zu Beginn des Drehs relativ niedergeschlagen war, weil ja sein Freund River Phoenix kurz vorher gestorben ist.
Stimmt, das war auch zu der Zeit, ja.
Und deswegen war er wohl relativ nervös, diese Stunt-Szenen selber zu machen, aber dann hat er es wohl einfach gemacht. Und die erste, wenn das denn stimmt, was ich da gelesen habe, war die, wo er von diesem Cabrio zum Bus rüberspringt. Mhm. Und da war wohl Jan de Bond relativ auch selber nervös, ob er das jetzt schafft. Und das hat er aber gut hingekriegt und dann haben sie es
vielleicht gemacht. Day-One-Drehtag, okay, dann das Erste, was wir machen, ist, du springst jetzt von einem Auto aufs
andere. Naja, dann wäre es ja wenigstens keine verschwendete Mühe, so, wenn er dann schon die ganze Zeit gedreht hat und dann bricht er sich irgendwas oder im schlimmsten Fall stirbt er sogar beim Stunt und dann ist es so, ja Mist, jetzt kann ich den Film nicht zu Ende bringen.
Oh nee.
Ich glaube, das wäre dann das geringere Problem, aber gut.
Ja, ja, sorry, das ist natürlich
das wär auch
viel fataler gewesen.
Wenn Jan de Bond so gedacht hätte und gesagt, okay, wenn er jetzt weg ist, dann hole ich mir gleich einfach den nächsten. Dann hole ich mir Tom Cruise.
Nein, Patrick Swayze.
Oder Patrick Swayze, ja genau.
Der kann das viel besser. Genau, aber um zurückzukommen, Sandra Bullock hat natürlich auch einiges investiert. Sie hat zum Beispiel für diesen Film extra Busfahren gelernt und hat sogar gleich beim ersten Fahrtest bravourös bestanden.
Das ist auch eine coole Trivia, aber gut zu wissen. Ja. Die Frau kann fahren, würde ich nur damit sagen, ja?
Ja. Ja, das schafft nicht jeder. Also ich hätte es bestimmt nicht gleich beim ersten Mal geschafft.
Ja, du besitzt ja nicht mal einen normalen Führerschein.
Ja, aber ich kann GTA, hallo.
Das stimmt.
Da richtig
stimmt.
Gut.
Geil.
Und ich habe das Tutorial in Thriver geschafft. Ne? Das muss man auch erstmal schaffen.
Ah.
Das ist eines der schwersten Spiele, was
ja.
glaube ich. Ne? Also.
Da bilde ich mir was drauf ein.
Ja, dann.
Gib dem Mann endlich mal einen Bus.
Ja, aber weiter im Text, ne? Aha. Contenance.
Ich muss kurz dazu sagen, für alle Zuhörenden, wir haben davor gesagt, ja, wir wissen gar nicht, was wir alles über diesen Film zu erzählen haben. Ich weiß nicht, ob wir eine Stunde überhaupt filmen können. Okay, jetzt hier weiter.
Ja, ich habe ja schon Christiane erzählt, es gibt ja diese Szene, wo er da diese Fensterscheibe zerbricht.
Ja, ja, ja.
An dem Bus, geil. Und die ist uns auch während des Schauens aufgefallen, haben auch ein bisschen gelacht darüber. Die ist ja sicherlich auch noch im Gedächtnis geblieben, Eugene, oder?
Den Sprung meinst du?
Na, also als er da reinspringen möchte, also er will ja den Bus aufhalten, ne? Und richtig. Ist er ja mit diesem Cabrio, den er da auch einfach mal dreist geklaut hat.
Er ist Polizist, hallo?
Ja, er darf das ja. Ne? Aber dann klopft er ja, ne, an den Bus möchte er klopfen und dann zerbricht er die Scheibe. Und das ist tatsächlich nicht so geplant gewesen. Also das war eigentlich eher ein Unfall. Er sollte eigentlich den Bus heile lassen. Aber weil er unglaublich stark ist, hat er das einfach mal zerbrochen. Und die haben das dann einfach drinnen gelassen, die Szene im Finalen.
Also das ist auch krass. Weil, also hatten die nur einen Bus oder was?
Nee, die hatten insgesamt 10, wie ich gelesen habe.
Weil das ist natürlich spannend, weil das heißt, die müssten bei jedem von den anderen 10 Bussen.
Weil das ist, haben die nochmal das, ja genau, stimmt. Eigentlich
weil das ist ja echt scheiße, wenn sowas passiert. Weil es ist ja einfach für, also meistens ist es in der Regel so, dass man dann sowas, wenn es nicht geplant ist, wenn man jetzt nicht sagt, hey, für den Film bringt es ja so viel mehr, würde man es eigentlich rausmachen, weil es einfach so viel Aufwand ist danach, das Ganze irgendwie noch.
Naja, obwohl für Keanu Reeves bestimmt nicht, der hat einfach nur mal kurz davor geboxt und dann war das wieder drin.
Ja gut, er kann auch rückwärts boxen, okay. Das ist, nee, aber deswegen, ne? Also deswegen krass, dass sie es drin gelassen haben, weil das müsste jetzt, oder.
Ja, es war ja eh. Aber. Also, naja, während des, also der Bus war ja dann eh kaputt. Also, dann war
aber wenn die 10 andere hatten, das heißt, du musst bei jedem das präparieren und du musst bei jedem, also.
Außer wenn die 10 anders angeordnet waren, vielleicht.
Später. Ja, gut, das stimmt. Aber sonst Anschlussfehler etc.
Ja, ja, das kann ich schon verstehen, ja. Komme ich noch zu dem Erfolg des Films. Der hat ja Produktionskosten gehabt von circa 30 Millionen Dollar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das so in der Zeit, ob das viel war, aber es ist nach heutigen Maßstäben relativ wenig für so einen Film. Und er hat dann insgesamt weltweite Einnahmen gehabt von 350 Millionen Dollar und das ist schon ein immenser Erfolg gewesen, also für so einen Film, der ja noch nicht mal jetzt so als Franchise geplant war. Ne?
Das kannst also er hat 30 Millionen gekostet, meintest du gerade?
Genau, 30 Millionen gekostet, meinte ich, okay. Genau. Und 350, also dafür ist es wirklich ein ziemlich großer Erfolg, der hat ja mehr als das Zehnfache eingespielt. Deswegen gab es dann auch eine Fortsetzung, also Speed 2 Cruise Control, war dann auch wieder mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Es hat eine männliche Hauptrolle hat ein anderer übernommen, den ich heutzutage nicht mehr kenne. Keine Ahnung, das hat man halt vergessen. Und der kam 1997 dann in die Kinos und ja, hat auch wieder Jan de Bont die Regie übernommen und wie ich ja schon gesagt habe, hat auch das Drehbuch dazu geschrieben, war aber kein großer Erfolg. Also dementsprechend wurde auch die Reihe an sich nicht fortgeführt. Und darum ging es ja, also in dem zweiten Teil ging es ja um einen Luxuskreuzer, der auch wie halt auch im ersten Teil außer Kontrolle geraten ist, nicht angehalten werden konnte oder nicht angehalten werden durfte. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der irgendwann zum Schluss dieser Luxuskreuzer in irgendeine Bucht reingebrettert ist und ich glaube, das war das einzig Gute an dem Film.
Und Willem Dafoe muss man auch dazu
stimmt, sagen, ne? Willem Dafoe hat auch, ja, jetzt wenn du es sagst, stimmt, der hat auch, der hat den Antagonisten gespielt.
Weil das muss man sagen, also das hat die Reihe ja in sich, ne, dass dann schon sehr große Namen da dabei waren, ne, also auch als Antagonisten.
Ja.
Und da kommen wir gleich wahrscheinlich hin, aber ich muss sagen, für die Zeit, also für die 90er, ist der Antagonist in dem Film gut gezeichnet. Besser als Jack.
Ja, kann man so sagen.
Er hat zumindest eine gewisse Backstory.
So. Er hat eine Backstory, er hat eine,
das stimmt,
was er erreichen möchte. Und er ist nicht nur böse, weil er böse ist, sondern er möchte was erreichen. Wir dürfen doch spoilern hier, ne?
Ja,
ja, genau. Aber bevor wir dazu kommen, also ich würde noch gerne den letzten Punkt dann abhaken. Der hat ja sogar bei den Oscars Erfolg gehabt. Also der hat mehr Oscars gewonnen als Citizen Kane.
Wow.
Zwar in anderen Kategorien. Der hat nämlich bei der Oscar-Verleihung 1995 insgesamt wurde er dreimal nominiert und er hat sogar zwei davon gewonnen, nämlich in den Kategorien beste Tonmischung und bester Tonschnitt. Also heutzutage würde er nur noch einen gewinnen, weil es gibt ja jetzt nur noch bester Ton. Und er wurde noch zusätzlich für bester Schnitt nominiert. Ja.
Okay.
Und das war's von meiner Seite.
Ja, dann kommen wir doch mal zur Filmbesprechung. Und da stelle ich erstmal die Frage in die Runde, wie fandet ihr den Film denn eigentlich? Eugene, magst du mal beginnen?
Ich fand ihn sehr gut. Also ich habe ihn ja jetzt nochmal geguckt vor, ich glaube, 4 Tagen. Und muss sagen, es ist ein Film, und das finde ich, das kann man dem Film gut zugutehalten, auch Jan de Bond zugutehalten, dass er ist das, was er verspricht. So.
Ja.
Also es ist Speed und es ist Action und es zieht einen mit, und da kommen wir später dazu, warum, aber es nimmt einen mit. Und es funktioniert, obwohl man jetzt irgendwie andere Sachen gewöhnt ist, andere Sehgewohnheiten hat, finde ich, man kommt gut rein.
Mhm.
Ne?
Ja.
Das wäre meine kurze Zusammenfassung, kurz zu mir. Was sagt ihr?
Ja, also da geh ich mit. Ist ein Film, der eine einfache Prämisse hat. Und ja, also man war auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Also es gab eigentlich jetzt vielleicht der Schluss, ne, da kommen wir ja auch nochmal drauf, der hatte so ein bisschen dann seine Längen gehabt, wo ich mir dachte, okay, es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber ansonsten so mit dem Bus, die ganzen Szenen, das war wirklich einfach sehr gut unterhaltende Action.
Also beim Schluss kann man sagen, dass ja 20th Century Fox, die es ja produziert haben, die wollten unbedingt nochmal eine Szene haben oder Szenen haben, die nicht im Bus stattfinden.
Ja.
Also Action-Szenen, die da nicht stattfinden, und deswegen also um Greenlight zu geben für den Film, und es kann sein, dass es das deswegen auch dann die Entscheidung war, dann müssen wir noch irgendwas einbauen, was nicht im Bus stattfindet, und das war dann das.
Ja.
Okay. Hätte ich auch nicht gebraucht, aber ich möchte noch ein bisschen mehr zur allgemeinen, zu meiner Meinung sagen.
Was unbedingt.
Also, wie gesagt, ich habe den offenbar vor 2 Jahren schon mal gesehen, nur dass ich mich nicht daran erinnere, und jetzt beim 2. Mal gucken, muss ich schon sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem Film, vor allem die ersten 3/4, würde ich sagen, weil in erster Linie dieser ganze Film wie ein totales Filmklischee wirkt. Also von der Filmmusik über die Inszenierung der Action-Szenen, die Schnitte und die Kamerabilder, das ist halt alles so, das ist so drüber, pures 90er-Jahre-Action-Film-Kino. Und ich glaube, dass das unsere Sehgewohnheiten so geprägt hat, dass und vor allem, dass sich das Actionfilmkino auch irgendwie so weiterentwickelt hat, dass dieser Film heutzutage aus meiner heutigen Sicht einfach fast wie eine Parodie seiner selbst wirkt. Das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, die Filmmusik, also dieses dass das in so Parodien auch oftmals benutzt wird, oder ist das irgendwie eine Fehleinschätzung von mir? Das kam mir halt total bekannt vor, und ich habe diesen Film ja nur einmal vorher gesehen gehabt, und ich dachte, das haben die doch woanders schon mal verwurstelt.
Kann ich jetzt so direkt nicht sagen, aber das kann schon gut hinhauen. Also ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit keine Parodien großartig geschaut.
Ja, ich auch nicht, aber irgendwoher muss ich das kennen.
Aber ja, ich kann das schon gut nachvollziehen. So, das ist, für mich ist auch so Speed so das Paradebeispiel für so 90er-Jahre-Actionfilme.
Ja.
Genau,
ja.
Also wenn ich so an 90er-Jahre denke, und da denke ich eigentlich immer sofort an Speed. Ne? Es gibt ja auch mal, es war ja auch so die große Zeit der Katastrophenfilme in den 90ern. Ne? Hier so, Twister, was ja auch von Jan de Bond war, oder hier, wie heißt der, Dante's Peak oder sowas. Ne? Und dann gab es halt diese Actionfilme, die ja, wie du ja schon gesagt hast, Eugene, also diese High-Concept-Filme, ne, die einfach so eine einfache Prämisse hatten und um diesen Film so eine Story gestrickt haben, also um diese Idee eine Story gestrickt haben. Ne? Und da ist ja wirklich Speed einfach, ja, das Paradebeispiel schlechthin. Ne?
Ja.
Nee, definitiv.
Und das fing ja schon mit der Einführung an, des Charakters oder der beiden, also ne, Jack und seinem Kollegen. Ich fand das so geil. Ja.
Harry.
Das Foreshadowing, genau, Harry. Weil das Erste, was wir von ihnen sehen, ist ja, wie sie im Polizeiauto sitzen, und dieses Polizeiauto springt schon so im GTA-Style über so einen Hügel drüber.
Ja.
Auf irgendeinem
Grund. Warum?
Ja,
warum?
Ja. Ich muss so lachen, das fand ich so gut. Und dann wird er ja auch, steigt er aus dem Auto aus, und das Erste, was wir sehen, ist, dass er so richtig cool Kaugummi kaut, ne? Was auch schon in Point Break gemacht hat. Deswegen, das fand ich so schön, weil ich dann wieder an Point Break denken musste.
Und die haben auch hier, also da denke ich mal an diesen Hero-Shot, den zum Beispiel auch gerne der, was fehlt mir der
hier,
Name?
Transformers, ne?
Transformers,
Michael
genau.
Bay, ja.
Michael. Was er so gerne benutzt, ne? Diesen Hero-Shot, dass, also er sitzt meist ein bisschen weiter unten, dass die ein bisschen größer sind, die beiden, aber dass du schön um den Charakter rum, um die beiden Charaktere rumdrehst, 360 Grad, und du siehst, wie die aus dem Auto aussteigen und dann ne, ihren Weg gehen. Das ist wirklich Klischee pur, da gebe ich dir definitiv recht. Also, das ist so schön.
Aber das ist alles nicht negativ gemeint. Ne? Ich fand das total gut. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam. Ja, wie fandet ihr denn Keanu Reeves? Also wir haben ja jetzt schon ein paar Filme mit ihm hier besprochen. Und ich muss sagen, das ist so neben Point Break, und endlich ist es noch die Steigerung von Point Break, weil da hatte der noch so ein paar Szenen, wo man dachte, okay, das ist jetzt irgendwie wieder ein bisschen cringy so. Aber hier ist er wirklich so komplett ernst zu nehmen und total humorlos auch.
Ja, hier ist er einfach nur der harte Kerl. So,
genau,
ne?
Genau.
Ja, also stimmt. Bei Keanu ist ja sowieso so, dass er oft in seinen Filmen nicht so viel Emotion zeigt. Das ist ja auch so ein Klischee, was man von ihm immer kennt, und oder so eine Eigenart von ihm, und ich finde, das hast du hier auch, also körperlich schon, da merkst du, also körperlich definitiv merkt man was, und da merkt man auch so ein bisschen die Richtung, wie sich ja seine Karriere auch weiterentwickelt hat, aber so emotionstechnisch im Gesicht, da passiert was, aber manchmal weiß man auch nicht genau, ob das wirklich das hingehört. habe ich das Gefühl gehabt, wenn er manchmal so lächelt oder irgendwo so, und man dachte, also wenn er so neben Sandra Bullock im Bus sitzt, steht und dann gab es dann kurz so ein Lächeln, wo ich dachte, okay, was willst du mir damit sagen? das merkt man schon, dass, also manchmal hat man das Gefühl, Gesichtszüge wissen nicht wohin, aber man hat schon das Gefühl, also die Rolle passt zu ihm, ne? Als junger Typ, jung und wendig und hat Bock, ne? So eine Art, und so, ich glaube, er hatte wirklich Lust auf die Rolle, das hat man auch gemerkt, ne? Und das passt perfekt.
Fand ich auch. Also hier hat er auch wieder seine Stimme ein paar Oktaven runtergestellt. Das hat er dann wahrscheinlich auch so beibehalten. Und ich finde schon, also er wirkt hier, also das, was du gesagt hast mit dem Lächeln und so, das fand ich hier tatsächlich in dem Film sehr, sehr minimal. Und das hat mich eigentlich überhaupt nicht mehr gestört. Vielleicht, weil wir ja die ganze Filmografie bis hierhin durchgeguckt haben und das war in den Filmen davor einfach noch viel stärker. Und deswegen fand ich ihn hier schon sehr ernst zu nehmen, und er wirkte auch ziemlich clever. Also er sollte ja auch die ganze Zeit clever sein und die ganzen Ideen haben und so. Und das habe ich ihm aber schon abgenommen. Also auch bei dieser ganzen Fahrstuhlszene vorher, weil er ist ja derjenige, der die ganzen Ideen hat und sagt, hier, das müssen wir so und so machen. Und der andere Typ, der Harry, der ist ja nur das ausführende Organ. Und er wird dann aber eigentlich mehr dafür gelobt, weil er wahrscheinlich noch eine Verletzung davon getragen hat. Aber ich dachte eigentlich so, eigentlich braucht der Keanu Reeves hier das Lob.
Das fand ich auch irgendwie seltsam. Dieser Harry Temple wird so ein bisschen als der Clevere dargestellt, obwohl das eigentlich nicht wirklich stimmt, finde ich.
Ja, der hat eigentlich so viel gemacht. Ich finde es halt lustig, dass ich hatte den Film lange nicht mehr gesehen und dann, wie gesagt, jetzt vor 4 Tagen wieder. Und da war ich mir kurz nicht mehr sicher, war doch Harry irgendwie der Böse? weil einfach er ja die ganze Zeit gemeckert hat mit, warum schießt du mich an? Warum schießt du mich an? Dachte ich so, das wurde eigentlich nie geklärt, ne? Das war irgendwie so dahingestellt. Oder dann war ich dann kurz nochmal so, ach verdammt, oder wurde doch Harry, ist Harry irgendwie entführt worden oder irgendwie hat er die Bombe irgendwie nochmal noch gekriegt? Weil es wurde die ganze Zeit so in diese Richtung gelenkt, und dann hat sich das halt gedreht. Und da, wie gesagt, da gebe ich dem Film auch wieder Kudos für den Aufbau von der Geschichte, weil er hat eben mehrere Sets, ne, die 3 Sets theoretisch gesehen, die er dann bedient. Einmal erstmal in diesem Aufzug, dann in dem Bus und dann in der Bahn. Ich würde auch sagen, die Bahn hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Am Ende dachte ich so, das passt gut zusammen, weil es ist halt so dieses Action, 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 ne? Never ending. Und dann baut man noch eine Stelle drauf. Dann hebt man, ne, es war schon krass mit dem Bus. Komm, wir gehen jetzt noch in die Bahn und lassen die Bahn durch so einen Bahnhof durchkrachen. Ja. Ne? Weil es immer noch krasser ist. Ne? Und so hatte ich das Gefühl, dass man es einfach nur immer gesteigert hat halt. Aber genau, was ich dem Film eigentlich gut schreiben kann, ist halt, dass er sich Zeit in Anführungsstrichen in so einem Actionfilm, aber für den Aufbau so einer Szene gegeben hat. Und ich glaube, deswegen ist sie spannend, obwohl man denkt, so eigentlich ist es ja, also das beste Beispiel ist diese Szene mit dem Kinderwagen, wo man sieht, paar Sekündchen vorher, dass so eine Person mit einem Kinderwagen auf die Straße läuft. So, und dann, klar, was denkt man? Oh, na klar, wird da irgendwie was passieren, ne? So, und dann schneiden die immer hin und her und sehen, okay, die fahren immer weiter hin. Kurz, bevor es jetzt sie reinfährt, oh nein, da kommt ein Kinderwagen, und sie fährt drüber und sie denkt, oh nein, ich habe die und dann lösen sie es auf mit, nein, nein, alles gut. Jetzt mal was schiefgelaufen, ne? Wir lösen es aber auf mit, alles gut. Da waren nur Dosen drin, warum auch immer.
weil die Frau eine Prepperin ist, keine Ahnung.
Aber warum in einem Kinderwagen?
Naja, ich weiß nicht.
Ja, eben, es gibt keinen Grund.
Aber die Geschichte, also der Film macht es gut, dass er halt dieses Warum in dem Kinderwagen, also ich hatte es wirklich nur bei dieser Stelle und bei dem Sprung, wo ich mich gefragt habe, warum eigentlich? weil sonst funktioniert das. Das ist ja mal das Schwierige, wenn Filme es nicht hinkriegen, dass du dich fragst, naja, wieso hüpft er denn jetzt in den Bus rein? Ich wäre jetzt einfach vor dem Bus gefahren und hätte den angehalten oder sowas. Ja. Ne? Das hat er mit klugen Sätzen, die sie eingebaut haben, wie zum Beispiel dieser Satz von eben Howard Payne mit, der Bus muss 50 Meilen fahren, wenn er 50 Meilen übersteigt, ab dann ist die Bombe scharf, ist natürlich ein super schlauer Satz, weil der sorgt dafür, dass du nicht mehr fragen kannst, aber dann hätte das Ding ja immer explodieren können, wieso, woher soll er denn wissen, dass er da, und natürlich wusste er, dass im Highway, dass er da wahrscheinlich schneller fährt und deswegen ab dann geht's los, also das ist klug, hin oder her, klar, logisch ist es nicht, weil wenn das Ding irgendwo stehen geblieben wäre, dann wäre es auch explodiert. Aber das haben die ganz gut gelöst. Und das muss ich sagen, wer hat noch mal geschrieben? Du hast es vorher gesagt gehabt.
Hier der Graham Yost.
Und der hat davor was geschrieben?
Das war so mit sein erstes Drehbuch zu einem größeren Film. Danach hat er dann zu Hard Rain zum Beispiel oder Mission to Mars und später dann zu Serien eher.
Aber die Sachen sind nicht so klug geschrieben, glaube ich.
Also Eugene, ich stimme dir total zu. Ich sehe da auch keine größeren Logiklöcher, die mich irgendwie gestört haben. Außer eines, und zwar bevor das mit dem Bus beginnt. Und da beobachtet Keanu Reeves doch, wie ein anderer Bus explodiert. Ne? Und kurz vorher hat er sich einen Muffin geholt. Und er isst dann diesen Muffin nicht, sondern geht direkt zu dem explodierenden Bus. Und das fand ich sehr, sehr unrealistisch. Nein, er hätte den Muffin essen müssen.
Natürlich, bei so einer Situation.
Das mache ich auch immer, wenn ich irgendwo was weit weg explodieren sehe. Erstmal zu Ende essen, ich bin Polizist.
Richtig, so macht man das.
Wer war denn der Typ? War der Vater? Ich wusste kurz nicht, wer soll das sein? Oder war es einfach ein random Typ?
Ich glaube, ein Freund, mit dem er öfter mal Kontakt hatte.
Ja, eine Sache, die ich auch wirklich sehr, sehr amüsant fand, als er dann im Bus drin ist und dann das Ganze so inspiziert und guckt, wo ist eigentlich der Sprengstoff und so weiter. Da fällt dieser grandiose Satz, oh mein Gott, hier ist so viel Sprengstoff unter dem Bus, damit könnte man die ganze Welt...
stimmt, das war meine Liebling, jetzt habe ich es.
Das fand ich so gut und deswegen war ich so enttäuscht, als dann tatsächlich am Ende nicht die ganze Welt zerstört wird. Ich habe mit Julius so ein bisschen fantasiert während des Films, als diese Szene mit der Lücke kam. Ne? Eine sehr favorisierte Version von mir wäre auch, dass dieser Bus in die Lücke reinfällt, weil das mit dem Sturz halt schief geht und wir dann nur noch so einen Shot von der Erde im Weltall sehen.
Das wäre geil.
Eine riesige Explosion.
Das wäre mein Level von Humor.
Auf jeden Fall gibt es ja eine große Explosion. Die fand ich auch sehr schön, um das schon mal vorwegzugreifen. Oder wollt ihr noch? Ich fand das einfach so witzig. Also es ne, auf jeden Fall geht das ja dann in dieses Flugzeug rein, ne, der Bus fährt da rein und es explodiert und eine ganze Weile später springt erst dieser Mitarbeiter da raus, der dieses Flugzeug in diesem Transporter da saß, wo ich mir auch dachte, was hat der sich denn die ganze Zeit gedacht, so ups, ach da kommt ein Bus, ich warte einfach mal ab, was passiert.
Das war schon sehr lustig, ja.
Headquarter, ich habe ein kleines Problem, ich bin im Flugzeug und vielleicht hat er einen Bus auf mich zu, was soll ich tun?
Ja, genau.
Vielleicht
hat er seinen Vorgesetzten erstmal angerufen, ich weiß nicht, was ich tun soll, was soll ich tun? So, ja, keine Ahnung, wir gehen erstmal das Protokoll durch. So.
Genau. Das ist wie dieses Meme mit dem Hund, der in Flammen sitzt. This is fine.
Genau, schauen Sie noch mal kurz, ob wirklich die Flügel aufgeklappt sind und ob die...
Und das ist halt so das Tolle an dem Film, der hat manchmal so absurde Szenen, aber so unfreiwillig irgendwie. Ja. Also auch wie mit diesem, was ich ja schon gesagt habe, mit diesem Bus, als der Bus dann über diese Lücke da muss, ne, weil der ja gerade gebaut wird auf den Freeway und was auch so absurd aussieht, also dass der Bus auch, das wirkt ja wie so ein, als ob das so ein Wesen ist, was dann nochmal so richtig schön wie so ein Pferd oder so, was dann nochmal so irgendwie nach oben, also die Hufe nach oben so zieht und keine Ahnung, also so absurd.
Ist das eins von diesen LA Hydraulikbussen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt aus den 90ern, die nochmal so einen Druck geben nach unten, wenn die irgendwo drüber springen müssen. Nee, also diese
Szene war Quatsch, echt. Oder gibt's die wirklich?
Hast du schon mal was von Hydraulikbussen?
Ja, aber ist das, also gibt's
nein, nicht? Natürlich nicht. Das war okay. Bullshit.
Ja, also, ich kenne mich doch halt nicht einfach, aus.
Diese Szene war wirklich, also das war wirklich, also ich habe gesagt, ich habe nicht viele. Das wäre eine gewesen. Ich glaube, ich hatte am Anfang noch eine mit dem Fahrstuhl. Ich glaube, da war es ein bisschen komisch, dass sie dich da immer wieder runtergehangen haben. Und dachte ich mir, okay, das hätte man bestimmt auch anders lösen können, das, was ihr machen wollt. Also und achso, die haben dich runtergehangen, haben die Leute nicht rausgeholt. Und der Typ sieht ja nicht, ob die Leute rausgeholt werden oder nicht. Also yeah, es ist halt irgendwie so hingestellt, dass er das alles mitbekommt. Und ja, also da hätte man auch ein bisschen, ja, aber wie gesagt, grundsätzlich funktionieren die Sachen. Also es gibt natürlich ein paar Ecken. Aber klar, das ist auch ein reiner Actionfilm, ne? Muss man auch dazu sagen. Und das soll er sein. Und wie gesagt, und dann die Charaktere, ohne zu sagen, ich finde die nicht gut, also ich fand den Bösewicht in dem Sinne auch gut, dass er halt einfach nicht ein Strahlemann ist, also als Bösewicht. Ne? Ist ja egal, wie man einen Bösewicht sieht, aber dass man halt, der hat Ecken und Kanten, der, ich meine, seine Hand ist ab, ne? Oder seinen Fingern zumindest, oder seine zwei Finger, glaube ich. Das ist auch nicht so üblich in Hollywood-Filmen, ne? Dass du halt einfach jemanden hast, der einfach nicht perfekt ist. Und auch als Bösewicht, ne? Und da finde ich das sogar besser als bei Die Hard, wo der Bösewicht einfach klar trotzdem eigentlich sehr charismatisch ist, sehr stark ist. Ne? Und der ist eigentlich nicht stark, der hat echt Probleme. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und da merkst du aber auch so ein bisschen die Verbindung von eben Jan de Bon zu eben Filmen wie Die Hard etc., dass du halt eben vielleicht doch einem Bösewicht ein bisschen mehr gibst, als nur böse zu sein.
Nee, das stimmt schon. Also man erfährt relativ wenig über seine Backstory, aber ich nehme an, das ist ein Kriegsveteran gewesen, ne? Deswegen hat er
ja, es wird ja so zwischen den Zeilen wird ja schon einiges verraten. Also das kriegt
Dennis,
man schon mit.
Zu Dennis Hopper oder zu?
Ja, genau, zu Dennis Hoppers Figur.
Naja, aber er ist ja Polizist gewesen. Er war ja Polizist selber. Bombenentschärfer war er.
Also hier.
Ah, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre Kriegsveteran.
Also das kriegt ja irgendwann der Harry raus.
Genau.
Bei der Recherche.
Ja, genau, stimmt, und er hat seine Hand verloren irgendwo bei scheinbar so einer Entschärfung und kriegt halt eine ganz miese Rente und hat sich dabei gedacht, so hey, dann werde ich jetzt einfach mal mir meine Rente holen, indem ich diese 3 Millionen mir ergattere. Und das ist so sein Antrieb gewesen und das ist ja das Thema, der Film spielt so ein bisschen mit dieser Verrücktheit, aber es hat auch eine schöne Review irgendwo, hat es irgendwo gesagt, dass ich fand's, und das fand ich auch, dass er eben verrückt ist, aber nicht dumm ist. Ne? Also das ist halt so auch wieder besonders, halt, dass man nicht jetzt jemanden hinstellt und sagt, der ist einfach nur vollkommen verrückt und macht einfach vollkommen blöde Sachen.
Das stimmt schon.
Sondern er ist ein Charakter, den man sich vorstellen kann. Der hat natürlich seine Ecken und Kanten und ist einfach verrückt geworden und denkt sich jetzt, naja, jetzt zeige ich es halt der nicht Regierung, aber dem System und hole mir das, was mir zusteht, was natürlich vollkommen Blödsinn ist, aber trotzdem irgendwie plausibel für diesen Charakter.
Ja,
das stimmt. Und er nutzt ja auch das, was er gelernt hat in seinem Job.
Genau.
Ich muss aber trotzdem sagen, also das ist natürlich alles sehr plausibel so. Ne? Ich finde es ja auch gut, dass da Jan de Bont oder halt in dem Fall auch Graham Yost so eine Figur geschrieben hat, die da mehr Facetten bietet. Aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Problem mit Dennis Hopper. Also auch mit seinen Antagonisten, die er sonst so spielt. Ne? In Blue Velvet fand ich den schon sehr nervig. Und wo war es zum Beispiel Waterworld, da hat er ja auch schon so jemanden gespielt, der so ein bisschen trüber ist und so weiter. Also und sogar hier in den Super Mario Film hat er sogar Bowser gespielt.
Oh mein Gott.
Ja, also der hat schon so ein Händchen für sehr nervige und überzeichnete Antagonistenrollen. Und ich fand den halt auch ein bisschen nervig irgendwann. Ich dachte mir auch so, komm, ey, Junge, jetzt hör endlich mal auf. Jetzt nerv nicht die ganze Zeit so rum.
Also was mich ein bisschen genervt hat dafür, dass der so clever die ganze Zeit inszeniert ist, dass er das mit dieser Videodauerschleife nicht gecheckt hat.
Obwohl, das kann ich schon nachvollziehen. Aber ja, was...
Er war doch gerade auf Toilette. Das kriegt er nicht.
Genau, das stimmt. Das haben die auch gezeigt. Er war ja gerade auf Toilette, hat das ja gar nicht mitbekommen. Aber was eigentlich hätte auffallen müssen, dass die ganze Zeit Keanu Reeves immer steht neben Sandra Bullock.
Ja, eben.
Ja, gut, aber das verkraftet man. Das ist irgendwie, das ist okay, also ich gebe recht. Aber gebe ich dir recht, ja, das dachte ich aber auch kurz. Ich habe in dieser Sekunde eher gedacht so, warte mal kurz, würde ich das checken? Also ich habe mich dann hinterfragt, so wie du es gerade machst. Also ich habe mich da kurz selber von außen betrachtet und gesehen, stimmt, ich hinterfrage das gerade, lustigerweise. Und es ist so eine der ersten Stellen, wo ich wirklich was hinterfrage und sage, naja, so viel macht das Sinn. Aber dann habe ich auch gesagt, nö, aber dieser Film hat es halt gut, oder die Geschichte hat es gut hingekriegt, dass sie immer die Antwort versteckt haben davor. Mhm, ne? Und ja. Das ist natürlich jetzt in unserem, wir sind jetzt im Jahr 2021, ist es ein bisschen plump oft, ne? würde ich auch so sagen, wenn man dann so ein bisschen Revue passiert. Aber sie haben immer dahin geführt. Es war nie irgendwie einfach nur dahin geworfen und sagt, friss oder stirb, sondern dahin geführt. Denn wie gesagt, genau wie diese Szene, dann kommt er aus der Toilette, genau natürlich zeigen sie dieses Bild, wie er aus der Toilette kommt, natürlich deswegen das nicht mitbekommen haben kann. Ja. Ne? Und das muss man, wie gesagt, echt zugute halten. Das ist hohe Kunst. Nee, weil das hilft uns einfach bei diesem plumpen, blöden Geschichte halt zu folgen, weil es eben nicht zu sehr irgendwie das Gefühl gibt, so, na, das macht aber jetzt wirklich null Sinn. Also das ist, da komme ich einfach nicht mehr mit. Weil natürlich kann irgendein Prepper irgendwie mit dem Kinderwagen, weil in dem Moment wissen wir es ja auch nicht als Zuschauer, wir denken, oh verdammt, da kommt ein Baby. Wie, also es ist immer so von Setpiece zu Setpiece, ne? Also immer so ein Schritt nach dem anderen. Erstmal kommt dieses Baby, rollt vor und du sagst, oh scheiße, die wird, ich weiß nicht, was da passiert. Und dann passiert es, haut rein, also überfährt den Kinderwagen und glücklicherweise ist da kein Kind drin. Das ist ja theoretisch nur die Auflösung von diesem Ding. Ja. Dann kommen wir zu dieser Sprungschanzensituation da, dann genau dasselbe. Das wird gezeigt und wird auch dieses Loch wird natürlich extra nochmal lange ausgedehnt gezeigt.
Dass man das ist auch viel zu groß, das Loch.
Ey. Genau, das Loch ist riesig. Ne? Und das ist so krass, aber das ist eigentlich nicht schaffbar. Ne? Das ist nicht möglich. So, das will uns der Film damit sagen. So. Und dann sagt er, nee, du musst halt draufhalten, du musst jetzt Gas geben. So, und klar, man kann jetzt sagen, es ist ein Actionfilm, was soll denn passieren? Natürlich schaffen sie es. Also, es wäre natürlich lustig, wenn der gegenknallt und sterben und dann ist der Film zu Ende. Und alles und die Welt explodiert, was wir ja gelernt haben.
Ich hab aber auch mit Christiane so gewitzelt, so, was wäre jetzt, wenn der einfach so ganz plump runterfällt, der Bus, und dann kommt sofort die Endcredits. Oder einfach oder dieser riesen Explosions, genau, was Christian schon gesagt hat, diese
schwarzes Loch.
Diese Totale mit der Erde und dann einfach die Explosion.
Ja, aber das macht der Film ja nicht, sondern wir kriegen hier noch diesen endlos langen Epilog, der mich auch ein bisschen genervt hat, muss ich sagen. Wobei das Ende, wo er dann quasi entscheidet, so, ja, scheiße, wir müssen jetzt hier mit dem Zug aber irgendwie wieder raus, sonst wird das hier alles ganz böse enden. Und er bleibt ja dann auch bei Annie, um sie dann zu retten. Und er nutzt dann quasi den Speed, um sich dann zu retten. Das ist ja auch wieder eine schöne Klammer.
Das ist auch geil, ja. Also,
und wie dieser Zug dann so da wieder an die Oberfläche gelangt und dann natürlich genau am Hollywood Boulevard, und wo dann auch die ganzen Touristen sind und denken, das ist jetzt irgendwie ein Filmpiece so, und machen dann Fotos und so. Das fand ich
ja. Ja, und die küssen sich ja dann natürlich auch, ne, weil das natürlich. Muss ja natürlich so enden.
Ja. Also ich weiß ja nicht, wie die Fliehkräfte sind bei Zügen, sagen wir mal so.
Ja, kenne ich jetzt auch nicht unbedingt.
Ich weiß aber nicht, ob das Ding wirklich. Wenn es das erstens Nummer eins, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich hilft, dann bei einer Kurve einfach nur Gas zu geben. ich weiß nicht, ob das die Antwort auf alles ist. Und dann auch noch das schön hochzusliden. Das ist schon wirklich. Aber wie gesagt, man nimmt es irgendwie hin, weil man sagt, okay, man gibt sich in diesem Action-Korsett hin. Und das, wie gesagt, auch hier wieder, man hat ja auch ganz, wir hatten gerade das Thema Liam Neeson. Es sind ja auch Actionfilme, aber da ist es, finde ich, schwieriger. Also da manchmal merkt man so, nee, das kaufe ich nicht ab. Das ist halt irgendwie Ding. Aber hier ist es wirklich so, man sagt so, hey, die hatten Spaß und haben gesagt, nee, wir ziehen es durch. Und obwohl, hier weiß ich gar nicht, ob das so gewollt ist sogar, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben es einfach gemacht.
Ich glaube also, auch, ja. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, dass Keanu Reeves hier in seiner Rolle sich irgendwie schon sehr, sehr ernst nimmt und relativ humorlos ist, aber der Film an sich nimmt sich nicht 100% ernst. Ja. Deswegen kann man, glaube ich, über vieles hinwegsehen.
Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt wahrgenommen hätte, wenn ich den in den 90ern geschaut hätte. Ja.
Ich habe ihn in den 90ern gesehen und ich fand ihn super.
Also, ja, aber hättest du den dann auch so als lustig empfunden oder so drüber empfunden? Ne? Das ist halt so die Sache. Genau, weil damals, ich glaube, als Kind, wenn ich den geschaut hätte, ne, dann hätte ich den, glaube ich, auch total als ernst empfunden und ja, dass der überhaupt keine witzigen Momente hatte. Jetzt konnte ich halt drüber lachen. So, ne? Also was wir da gelacht haben in dem Film. weil man auch schon genügend Filme jetzt kennt. Ne? Man kann das ja auch vergleichen mit den heutigen Standards. Und heutzutage würde so ein Film einfach nicht mehr funktionieren. Das würde keiner mehr so machen. Außer wenn es jetzt eine Parodie wäre, ne, auf einen Actionfilm. Dann würde das halt so funktionieren.
Und Scary Movie funktioniert ja auch nicht mehr leider. Also deswegen,
das macht ja auch keiner mehr. Richtig.
Das ist auch schon schwierig. Also ich glaube, auch stimmt, noch eine Sache, was mir einfällt, auch was sehr positiv und warum auch das funktioniert. Und ich habe mich aber auch genau dasselbe gefragt, würde es heute noch sowas funktionieren? Weil es funktioniert ja. Es ist jetzt nur der Nostalgiefaktor, der mich jetzt irgendwie da mittreibt und sagt, okay, ich nehme das halt hin, weil es von damals ist, oder ist es wirklich einfach nur gut, weil es halt die Action, wie gesagt, so gut erklärt ist. Das weiß ich nicht, weil der Film macht, was er auch sehr gut macht, ist das Thema, was man beim Drehbuchschreiben hat, Push and Pull. Das heißt, dass du versuchst zum Beispiel auf eine, also jetzt ganz, ganz einfach, aber eher sowas wie, dass du halt zum Beispiel bei einer Action-Szene, du darfst jetzt nicht nur Action haben. Du brauchst immer wieder die Pausen, um halt wieder in die Action, um die Action besser und größer wahrzunehmen. Ja, und das macht ja auch gut, dass du immer wieder mal so Zeiten hast, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt reden die einfach mal. Dann gibt es sogar noch so ein paar Schwenks rüber zu Streitigkeiten im Bus, ne? Wo man die Leute im Bus nochmal so ein bisschen kennenlernt. Und dann kommt wieder eine Action-Szene. Dann geht's wieder zurück. Und dann sind die wieder irgendwie mit sich beschäftigt, dann kommt wieder eine Action-Szene. Ne? Und das macht ja gut, weil das sorgt dafür, dass die Action-Szenen natürlich noch viel, viel wirksamer sind und viel, viel stärker sind, die man sonst halt einfach nur als, wenn die so auf, das wäre so ein Transformers-Beispiel, wo halt Action auf Action auf Action auf Action kommt, wo du einfach nur noch denkst, was gucke ich denn hier? Ja. Es ist nur noch alles explodiert, da explodiert was und so. Du brauchst diese Pause, um da reinzukommen. Das, wie gesagt, auch hier muss ich sagen, das schaffen die schon irgendwie und geben dem Bus ein Leben oder den Charakteren im Bus irgendwie so ein Eigenleben, weil die halt dann irgendwie die auch kurz irgendwie erscheinen lassen. Bestes Beispiel ist diese Dame, ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt, diese eine, die Angst hatte und die dann natürlich als erstes leider hops geht. Ich habe gedacht, oh, hoffentlich nicht, aber obwohl sie genervt hat. Aber ich habe mir sofort gedacht, so scheiße, weil man hat ja natürlich extra gezeigt, okay, sie guckt natürlich immer noch dorthin, obwohl die gesagt haben, keine Leute steigen aus, also keine anderen Leute außer der kranke Busfahrer. Und sie guckt dann nochmal zweimal hin und dann weiß man, okay, sie läuft gleich aus. Oh nee, ey, das nicht wirklich. Aber ich fand es schade in dem Moment und dachte so, nee, das ist doof. Und Das kriegt er hin irgendwie, weil er die so aufbaut irgendwie, ne?
Also. Ja, ja, genau. Jetzt, wo du die Action-Szene nochmal ein bisschen genauer beschrieben hast, ist mir auch klar geworden, ich hatte hier bei Speed nie das Problem, dass ich das Gefühl hatte, boah, ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert, was in Actionfilmen oft der Fall ist, wenn die einfach viel zu schnell geschnitten sind. Stimmt, wenn du gar nicht mehr siehst, weil auch irgendwie alles im Dunkeln ist, wer jetzt gegen wen kämpft oder ne, was eigentlich gerade abgeht auf der Leinwand. Und hier war das aber einfach nie der Fall. Also vielleicht lag das auch einfach daran, dass es im Sonnenlicht war und dass ein Bus jetzt relativ übersichtlich ist, ne? Aber trotzdem, das würde ich dem Film auch total zugute halten. Ja,
konntest du mal gut verorten, auch zeitlich verorten, wann was stattfindet. Auch dann natürlich, wenn Szenenwechsel war, zum Beispiel zu Harry oder zu den Captain oder jetzt zu den Antagonisten selber, also zu Howard Payne. Du wusstest immer genau, wann das jetzt zeitlich spielt. Es gibt ja auch keine Zeitsprünge und so weiter großartig. Mhm. Oder jetzt irgendwie, dass in der Vergangenheit irgendwas gezeigt wird. Zum Beispiel hätten die auch zeigen können, was jetzt mit Howard Payne passiert ist und so weiter. Ne? Die hätten ja auch noch sonst wie in der Vergangenheit kramen können bei den Figuren. Das würden die, glaube ich, heutzutage machen, um noch so ein bisschen so eine Lore zu kreieren, um natürlich später vielleicht noch eine Fortsetzung zu machen und ein Franchise darum zu gründen. Der Film war aber gar nicht dafür gedacht. So, ne? Also der Speed 2 ist ja einfach nur entstanden, weil der halt sehr erfolgreich war. Ne? Und das ist ja eigentlich auch, was man zugutehalten kann, ne? Dass der einfach aufs Nötigste reduziert ist, der Film. Ne? Der hat halt so, jede Figur hat so seine Aufgaben da in dem Film und man kann alles ganz gut verorten. Und ja, was du ja schon gesagt hast, Christiane, also dass ja die Action-Szenen sehr übersichtlich sind. Und das ist ja heutzutage ein großes Problem, weil heutzutage hast du ja so die Freiheit, auch so kameratechnisch und auch von den Effekten, dass du ja eigentlich alles machen kannst. Ne? Du kannst ja die Kamera sonst wohin stellen, du kannst ja sonst wie verrückte Einstellungen machen. Da hast du ja eigentlich keine Grenzen mehr. Und da war ja noch so die Grenze, dass du ja wirklich alles noch mit Practical Effects machen musstest. Und deswegen ist das ja auch noch recht übersichtlich.
Aber ich frage mich auch trotzdem manchmal bei manchen Bildern die Frage, warum? Also auch das mit dem Flugzeug, das explodiert, dachte ich so, okay, wir wissen schon, okay, das Ding hat eine Bombe drin. Wenn es irgendwann stehen bleibt, explodiert es. Hätte mir auch gereicht. Warum fährt das Ding in den Flugzeug
rein? Ich muss sagen, da hatte ich schon meinen Spaß dran. Also das explodierende Flugzeug fand ich bei Tenet auch geil.
War doch ein guter Abschluss, ja.
Aber warum? Also jetzt, also ich habe mich gefragt, kann.
Das war am Flughafen. Was, also da hat sich bestimmt auch so Jan de Bont gedacht, so, wir sind jetzt hier am Flughafen. Wie können wir das am besten jetzt hier zu Ende bringen? Ja. Einfach schön rein ins Flugzeug. Und ja. Weil das
Flugzeug war ja wirklich nicht nötig für dieses. Also das stimmt, wenn es jetzt als Ort ist zum Anhalten oder was auch immer und dann fliegt es in die Luft, okay. Aber irgendwie so einfach, wir wissen, das Ding ist jetzt, die Leute sind ausgestiegen, es ist alles erledigt. Ja. Ne, und dann kommt noch so, okay, da kommt noch dieses Flugzeug da rein. Ich dachte kurz, okay, vielleicht fährt, also, da wäre mir sogar lieber gewesen, wenn es in den Hangar reingefahren wäre und der Hangar explodiert wäre, weil einfach, dann ist für mich klar, okay, das Ding fährt halt einfach und fährt halt dahin, wo es halt, ne, und dann explodiert es. Aber in das Flugzeug, was irgendwie zufällig da steht, hätte man noch so zwei Bomber daneben stellen können und dann nochmal irgendwie noch so ein, was auch immer.
Ein Antikriegsstatement nochmal.
Ja, genau. Noch eine Rakete daneben irgendwie nochmal, weil die eigentlich hochfliegen wollte dort von der Stelle. Ja, ja. Also, das dachte ich so, naja. Aber ja, deswegen sage ich ja, der Film, es war wirklich so Action, 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 Punkt. Ja, und der ist halt wirklich, der zieht es halt durch. Und deswegen hat mich auch diese andere Szene, für mich war auch der Film da eigentlich zu Ende.
Ja, ja.
Und dann war der Rest, kam dazu, aber dann dachte ich so, okay, es geht weiter, ne? Wir wollen noch mal einen drauflegen, komm, legen wir noch einen drauf. Ne? Und da dachte ich, ja, und da wollte ich euch mal fragen, wie fandet ihr denn die Szene, wo er ihm der Kopf abgetrennt wurde?
Oh, das war sehr befriedigend.
Ja, ich fand es irgendwie witzig, ich weiß auch nicht.
Ich habe zu Julius gesagt, wow, das war jetzt aber ein sehr cleaner Cut.
Ja, ja.
Das war schon sehr schön.
Darum wurde er auch für bester Schnitt nominiert.
Wow, ja, yeah.
Schön, nicht schlecht.
Der cleanste Cut ever.
Nee, das fand ich schon okay. Also das hat halt ins Gesamtbild einfach reingepasst.
Ja, das ist natürlich dieser Payoff, ne? Wir haben diese Person, die ist böse scheinbar und man kann diese Person anders nicht aus, ne, nicht mehr irgendwie, ja, man könnte ihn natürlich ins Gefängnis werfen, aber das bringt alles irgendwie nicht, deswegen muss ein Payoff hin. Und das, deswegen fand ich auch, das haben die gut inszeniert als Payoff. Mich hat ein bisschen gestört, weil ich habe die Szene, glaube ich, danach nochmal zurückgespult und nochmal geguckt, um den guten Schnitt nochmal zu sehen. Weil ich fand halt krass brutal dafür, dass davor nichts war.
Ja, ja.
Das stimmt.
Ja, also davor gab es ein paar Schießereien und so und ja, dieser Zugfahrer, der wurde auch erschossen. Aber es wurde ja davor eigentlich niemand wirklich krass irgendwie verletzt oder irgendwie so. Das war ja richtig Wehrhöfen-Style.
Mhm. Stimmt.
Wo man dachte so, hä, wo kommt denn das her plötzlich?
Ja, das stimmt.
Und dann dachte ich mir, gut, jetzt aus Logik, um das nochmal mit einzubauen, aber das war nicht schlimm, aber dachte ich mir, gut, deine Hand ist, also er hat ja wirklich seine Hand nach oben gehalten, das heißt, wenn es so ein gerader Schnitt dieses Ding schafft, dann wäre seine Hand auch ab.
Aber ich finde, zumindest finde ich das schon mal jetzt so, man kann ja auch sagen, oder das zugute halten, man hätte jetzt auch so machen können, vielleicht Paul Verhoeven hätte das so gemacht, dass jetzt das Blut gespritzt wäre, ne, auf Keanu Reeves oder sowas, dass er dann blutüberströmt rausgekommen wäre, ne, und da war ja wirklich, man sah in den ganzen Film keinen einzigen Tropfen Blut.
Na doch, bei dem Zugtypen, der auf dem Boden lag, der da in dem Abteil lag.
Ah ja, Blut. Okay, gut. Ja, aber ansonsten, ja, aber ist mir das ja nicht großartig aufgefallen. Das ist ja, wie ich hier sehe, trotzdem ab 16. Ja, okay, wegen der Szene vielleicht auch noch. Aber ansonsten hätte der auch.
Deswegen verstehe ich das nicht, weil da würde ich jetzt als Hollywood denken. Brauchen wir diese Szene, dass der Kopf abfällt? Also da hätte es auch gereicht als Payoff. Also klar,
oder wenn die einen Schnitt gemacht hätten.
Ja, genau, Schnitt oder einfach ihn da runterstürzen lassen, ne? Und dann ist er weg, Punkt. Mhm. Und dann hat sich das erledigt. Und dann hättest du deine vielleicht USK ein bisschen runtersetzen können. Was vielleicht auch nicht, weil es halt ein Action-Film.
Ja, ich glaube, ab 12 hätte der auch funktioniert. Also das war, wie ich mich noch erinnern kann, damals so in den 90ern, da habe ich auch schon versucht, an solche Filme zu kommen, obwohl ich da meistens schon noch zu jung war. Aber irgendwann konnte ich
vorstellen, als Dreijähriger ist er losgegangen und hat nach
Filmen
geguckt.
Nein, ich war da schon älter. So jung bin ich ja auch nicht mehr. Aber ich habe da schon versucht, so Ende der 90er so in 12-jährige Filme zu kommen. In manchen habe ich es geschafft, in manchen leider nicht. Aber ich glaube, Speeder, da hätte ich mich auch gefreut, wenn ich da so reingekommen wäre. Ne? Und das wäre eigentlich auch so ein Film gewesen. Ich glaube, das hätte mich jetzt nicht verstört unbedingt. Ist ja an sich jetzt echt ein harmloser Actionfilm eigentlich. Der behandelt ja jetzt auch nicht super krasse Themen da drin. Ne?
Und es ist auch nicht der Böse, wie gesagt, das ist ja auch hier dieses klare, also am Ende ist es eine klare Disney-Geschichte in dem Sinne von ganz klar, wer böse ist, ganz klar, wer gut ist. Genau. Und dementsprechend ist der Payoff auch ganz klar, ne? Und dementsprechend würdest du wahrscheinlich noch nicht mal ein Kind auf die schiefe Bahn bringen, in dem, weil kein Kind wird sagen, ich möchte der Typ sein, der mit zwei Fingern weniger ist. Und dieses Ding in die Luft
jagt. Wer weiß, wer weiß.
Aber gut, das stimmt auch wieder. Nee, aber das, ich fand die Szene krass im Vergleich zu dem Rest, aber ansonsten, wie gesagt, als Payoff hat der echt funktioniert. Und auch da war für mich auch wieder Schluss, deswegen habe ich wieder nicht verstanden, warum jetzt noch das Ganze mit diesem Zug da raus fliegen ist. Also es ist wirklich so wie The Last Action Hero, ne, also wo ich dann dachte, du hast den Typen jetzt geköpft, jetzt gehst du deiner Frau und gut. Ne? Und auch die Liebessache hat mich auch ein bisschen gestört, aber das ist jetzt eher so aus 2021er Sicht.
Ja.
Ich glaube, damals war es cool, das gehört einfach dazu, aber es war nicht nötig.
Ja, ein bisschen cringy fand ich auch, als dann Sandra Bullock irgendwie gemeint hat, ja, irgendwie hat sie so einen Witz gemacht über Beziehungen, wo ich mir auch dachte, okay, ihr habt euch gerade erst kennengelernt in so einer Extremsituation, ne? Das hat sie auch noch reingebracht in ihren Spruch, so, naja, Beziehungen, die aus extremen Situationen entstanden sind, tralala, na, und da haben sie erstmal so gelacht, so, hahaha, wo ich mir auch dachte, ja, da würde ich mir als Keanu jetzt so denken, ne, ja, okay, warum fängst du jetzt damit an, was soll das?
Was willst du von mir?
Ja, die hat ja noch nicht mal in Erfahrung gebracht, ob er überhaupt Single ist und sowas. Mhm. Aber dann fängt sie gleich an mit Beziehung.
Das stimmt aber.
Das würde ich ein bisschen übergriffig finden. Naja, aber was soll's.
Du weißt schon, ich bin verheiratet.
Ja, ja.
Oh, okay, danke. Ja. Nee, stimmt, daran habe ich auch nicht gedacht, dass ich gar nicht wusste.
Also ich muss sagen, ich fand es auch ein bisschen cringy, diesen Spruch, aber andererseits, es passt halt alles so 100% in dieses Narrativ.
Ja, schon, aber wenn du das heutzutage bringen würdest, natürlich, dann würde es halt wieder nicht so gut funktionieren.
Also es ist auch schön eigentlich, also es wäre auch schön gewesen, hätten sie sich nicht, also auch für die Zeit, glaube ich, weil ich glaube, also das habe ich auch zumindest gelesen, jetzt im Nachhinein, das ist mir damals gar nicht aufgefallen, aber es war ja auch noch so ein Riesending danach, dass halt alle sich gewünscht haben, dass ein Keanu Reeves mit der Sandra Bullock zusammenkommt, wegen dem Film.
Ja.
So, und das ist natürlich super, also habe ich da jetzt im Nachhinein gedacht, wären die nicht im Film zusammengekommen und aber diese Vibes irgendwie trotzdem dazu zu spüren waren, das ist doch super. Also wir müssen sich jetzt nicht irgendwie am Ende noch küssen. Nur damit man im zweiten Teil sagt, weil Keanu Reeves keinen Bock mehr drauf hat, jetzt hat sie einen neuen Freund. Deswegen, da dachte ich halt irgendwie, ja, also hätte es nicht gebracht. Fandet ihr Sandra Bullock einen starken Frauencharakter?
Nicht so wirklich, nein.
Nee, ne?
Also ich meine, wenn die Stärke darüber definiert ist, dass sie einen Bus steuern kann, würde ich jetzt sagen, nee, sorry, aber das ist jetzt nicht das, was Stärke ist.
Naja, es wurde auch nicht jetzt so viel über ihren Charakter verraten. Ne? Also es wurde natürlich so ein bisschen am Anfang gezeigt, ne, dass sie, also da muss ich aber auch sagen, ich kann mich da gar nicht mehr jetzt so sehr dran erinnern. Was hat sie gearbeitet?
Naja, im Grunde erfährt man nur, dass sie jetzt den Bus nehmen muss, weil sie gerade ihren Führerschein verloren hat, weil sie zu schnell gefahren ist.
Stimmt,
das war dann halt so der Witz an der Sache, was ich auch ganz, ganz nett fand, so, aber an sich ist sie halt, also sie ist halt sehr 0815 gewesen. Ich habe aber das Ding, ich finde Sandra Bullock generell sehr 0815. Ich weiß immer nicht, was die Leute an ihr finden, das ist aber so mein persönliches Ding und das hatte ich halt hier auch wieder.
Ich habe mit Sandra Bullock so, ich finde die eigentlich immer sympathisch so, ne, von ihrer Ausstrahlung. Aber es ist halt auch keine Schauspielerin, wo ich mir sage, so, oh, ein Sandra Bullock-Film muss ich mir unbedingt anschauen. Ist halt so, ich finde die immer ganz nett. Ich finde zum Beispiel auch hier in dem Film Das Netz sehr schön, weil da auch so 90s-Feeling so ausstrahlt. Den gucke ich mir eigentlich auch mal gerne an. Ist so auch so ein kleiner Guilty Pleasure-Film von mir, obwohl der eigentlich jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Ist ja auch so, der kam ja ein Jahr danach dann, also hatte sie ja auch ihren Peak so gehabt, ne? Ich finde die in der damaligen Zeit eigentlich recht sympathisch. Also später auch dann nochmal. Also ich fand in Gravity fand ich sie eigentlich auch sehr gut.
Stimmt.
Aber ich fand sie nie störend eigentlich.
Ich fand sie nie störend, das ist auch ein schönes Fazit dazu.
Ja. Nö, die stört mich echt nicht. Also ich finde die eigentlich immer sympathisch und ich finde es ja auch, so wie sie sich gibt, was man so von ihr so erfährt, finde ich die eigentlich mal recht Recht gut.
Ja, kleiner Nachtrag noch zu den Vibes, die du gerade erwähnt hast, Eugene, weil ich habe letztens irgendwann mal im Interview mit Sandra Bullock gelesen, dass sie tatsächlich so ein bisschen in Keanu Reeves verliebt war.
Oh.
Und er aber auch in sie und sie das sich aber gegenseitig nicht gesagt haben.
Oh.
Ja, das fand ich süß. Ja, habt ihr noch irgendwie abschließende Gedanken zum Film oder sollen wir zu unserer Wow-Bewertung kommen?
Na, da kommen doch ganz viele Sachen. Also,
ja,
willst gar nicht aufhören.
Nee, also ich habe auch nicht mehr so viel. Ich hatte die Liebe angesprochen, die habe ich mir extra hier markiert. Die habe ich ja gesagt. Und genau, Action hatten wir auch schon. Deswegen darüber haben wir auch gesprochen. Der wiederkehrende Charakter, der Glenn Plummer, das ist der Typ in dem Jaguar. Der kommt danach im Speed 2 natürlich auch wieder.
Ja, okay.
Ne? Das ist auch ganz lustig. Aber, und der ist ja, ich weiß nicht mehr, aus welchen Filmen ich ihn kenne, weil der ist nicht so unbekannt, glaube ich. Also in so diesen 90s-Action-Filmen. Aber ja, ich konnte es auch nicht mehr zusammenkriegen, wo ich ihn wirklich herkenne.
Vielleicht und, Strange Days da.
Das kann sein. Auf jeden Fall ist er oft zu sehen, denn so auch meistens so Nebenrollen, der immer wieder vorkommt. Deswegen fand ich es halt lustig, dass er da plötzlich so, er war ja schon sehr prägnant in dieser Rolle als Jaguar-Fahrer und dann, bis er dann halt aus dem Film raus ist. Und aber ja, das fand ich noch lustig. Und das Letzte wollte ich sagen, dass Jack für mich einfach wirklich so ein typisch, also Archetyp von Action-Hero 90er war. Und das siehst du an dieser Comeback-Story, ne, aber genau, einfach weggelassen. Einfach so sagen, hey, das ist unser Held, der kann eigentlich alles. Es ist einfach klar, der kann alles, man muss sich keine Sorgen machen. Jetzt geht es nur darum, wie er diese Situation bewältigt. Und dann gegengestellt halt diese Leute wie du und ich in dem Auto, was Sandra Bullock so ein bisschen verkörpern soll. Ne? Die sind wir, die einfach in dem Auto, in dem Bus sind und wir haben halt diesen Superhelden da, der uns versucht zu retten. Und wie macht er das?
Ja.
Und das finde ich spannend. Genau.
Ja, Eugene, auf einer Skala von 1 bis 5 Wows, wie viel gibst du diesem Film?
1 bis 4 Wows. 1 bis 4 war das, ja? 1 bis 5. 1 bis 5 Wows, da würde ich sagen, ich gebe dem Film für das, was er ist, 4.
4, okay. Julius, ich weiß, du hast 3,5 auf Letterboxd gegeben.
Ja, sogar mit einem Herzchen, also gehe ich auch bei 4. So.
Ja, da sind wir uns alle einig. Ich habe nämlich auch 3,5 gegeben und da wir hier nur 5 haben, runden wir auf und das macht 4 Wows.
Wow, yeah! Good one!
Sehr schön, sind wir uns alle einig. Dann kommen wir noch zu den 11 essentiellen Keanu Reeves Fragen. Seid ihr bereit?
Ja.
Yo. Wow.
Ist Keanu Reeves die Nummer 1 in den Credits?
Ja, ist er.
Sagt Keanu Reeves wow oder guns, lots of guns?
Habe ich nicht gehört.
Ich habe auch kein Wow gehört und ich habe nochmal gecheckt, es gibt ja auf YouTube dieses Video mit allen Wows zwischen, ich glaube, 91 und 2014 und es klafft eine Riesenlücke zwischen Bill und Ted 2 und Matrix, also es scheint da kein einziges Wow gegeben zu haben.
Ja, da können wir ja die Frage jetzt in den nächsten Folgen erstmal weglassen.
Nein, wir müssen das verifizieren, aber hier war tatsächlich keins dabei.
Aber ganz, lot of guns, wo hat er das denn gesagt?
Bei Matrix zum Beispiel. Und ich glaube, als Zitat in John Wick auch später nochmal.
Da, wo diese Dinger da, ja, diese genau. Waffenschränke.
Genau, okay. Genau. Ja. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
Ja, er ist bei der Polizei.
Das stimmt. Tötet er jemanden?
Ja, den
natürlich,
Howard Payne.
Mindestens.
Wird er getötet?
Nein.
Kommt auf an, innerlich. Meins. Innerlich vielleicht, ja, das weiß ich nicht, aber also manchmal spielt er auch so ein bisschen. Nein. Okay. Nein.
Findet er die große Liebe in diesem Film?
Ja.
Ja. Naja, nee, das ist nicht die große Liebe, weil in Teil 2 ist sie mit dem anderen zusammen.
Ja, okay, aber vielleicht so.
Vielleicht war es für ihn die große Liebe.
Temporär die große Liebe. Ne? Ja.
Oh.
Kann ja auch sein. Man weiß es ja. Wird das im zweiten Teil erklärt? Weißt du das, Eugene?
Das habe ich leider nicht mehr im Kopf. Okay. Das ist zu lange her.
Na, hat er denn Sex in diesem Film?
Vielleicht in der U-Bahn später.
Meinst du, zählt Selbstbefriedigung? Ich weiß ja nicht, was ja bei, wenn die Kamera nicht auf ihn zeigt, ne? Keine Ahnung, was er unter dem Bus gemacht hat, keine Ahnung. Nein, hat er nicht.
Also on-screen nicht. Aber Nein. Ich habe auch schon gesagt zu Julius, als er da unter dem Bus war, dachte ich, okay, das ist jetzt wirklich total billo, aber da habe ich schon so gesagt zu Julius, okay, jetzt sind sie schon mal in der richtigen Position. blickt er denn nachdenklich in die Ferne?
Ja, einmal da, wo die aussteigen aus dem Auto. Ich glaube, da guckt der kurz in die Ferne. Oder die rennen, glaube ich, nicht sofort los. Ich glaube, der guckt der
stimmt,
kurz in die Ferne.
Stimmt, da wo er noch Kaugummi kaut. Ja,
ja, genau. Okay. Ganz genau.
Diesen ganz coolen Blick darauf.
Nutzt er denn asiatische Kampftechniken?
Hier noch nicht, nein.
Na, wobei, wo er den Bus hier ankickt mit dem Ellenbogen.
Ja, komm, ist aber auch nicht asiatisch jetzt. Also.
Doch, das gibt es schon als Move im Kung-Fu.
Ah ja, genau, der der Jailbreak-Move.
Der Jailbreaker.
So, welche Frisur trägt er denn?
Glatz fast, ne? Fast
ja, Glatze. Also ich finde, so. Die ist auch nicht gerade sehr hübsch, die Frisur.
Nee, ja, passt nicht zu seinem Kopf.
Ist ja. So eine Corona-Frisur, ne? Mit dem Rasieren ja, einfach mal komplett.
So sah ich für ein paar Wochen aus.
Ja, das sah bei dir auch schlimmer aus. Nein, ich finde es gar nicht so übel. Also natürlich kein Vergleich zu Point Break oder hier Dingsbums viel Lärm um nichts, ne?
Aber ja, ne, das aber ist ja immer noch so.
Wie er jetzt, und jetzt und da, also jetzt nehmen wir mal jetzt den John Wick-Stil und damals. Was findest du? Also ich meine, Keanu Reeves ist ja sowieso jemand, das wird ja wahrscheinlich immer wieder vorkommen, ist ja jemand, der altert ja nicht.
Ja.
Ne, der bleibt eigentlich für immer Speed-Alter. ne, und ne, er kriegt keine grauen Haare, ne, es ist halt einfach, es sind die guten Gene. Und aber jetzt so mit diesem bisschen Bart, ein bisschen längere Haare, ich finde, das sieht doch viel cooler aus als so, oder?
Ja, auf jeden Fall, sehr nice, ja. Aber da kommen wir dann später noch dazu. so, und jetzt die letzte Frage. Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
Ja, Eugene, fang mal an.
Wow. Stimmt. Hätte ich mich vorbereiten können. Was ist der schlechteste und der beste? Also der beste Moment ist natürlich der Payoff. Ne? Also da, wo er ihm da den Kopf absäbelt. Mhm. Einfach nur, weil es ist der Payoff. Ne? Und es fühlt sich einfach gut an, wenn alles gelingt, was man sich vornimmt. und der schlechteste Moment ist jetzt Fanfare, nee, jetzt. Nee, ich, der schlechteste Moment, ich weiß gar nicht genau, aber ich würde schon sagen, ich finde, wie gesagt, diese Liebessituation nicht so besonders. Also da, wo die da sich knutschen, dachte ich so, woher kommt das? Also dafür, dass ihr euch irgendwie gerade mal eine Stunde, ich weiß, ihr habt gesagt, er findet auch keine Frau, er hat ja auch da in diesem in der Bar davor getanzt und so. Das, wie gesagt, der Film macht das richtig gut, ne? Der macht das nicht einfach, weil der baut immer wieder so ein paar Hints ein. Aber ich finde es trotzdem, woher kommt das? Deswegen würde ich sagen, das ist der schlechteste Moment. Mhm. Ohne jetzt einen Moment zu sagen, wo er komisch guckt, weil es gibt ein paar Momente, wo er einfach komisch guckt, wo ich sagen würde, das ist für mich der schlechte Moment.
Ja. Also für mich ist eindeutig der beste Moment, als er meint halt, ne, diese Bombe würde die ganze Welt zerstören. Mhm. Das ist einfach so witzig.
Geil.
Weil ich mir dann die ganze Zeit vorgestellt habe, wenn das wirklich so wäre.
Wie auch, dass ein Polizist es zu einem anderen Polizisten sagt, oder? In dem Moment.
Es ist einfach so absurd.
Ja,
und wie Eugene auch schon gemeint hat, also diese Kussszene, ich fand das ein bisschen cringy dann und Die hätte man echt weglassen können. Mhm. Also allgemein diese zwei Szenen, also einmal nach diesen Explosion, dieser riesen, riesigen Explosion am Flughafen.
Die war ja zu klein, wie wir jetzt wissen, aber ja.
Ach so, ja, die war ja eigentlich kleiner als erwartet von Jack. Aber trotzdem dann danach diese, auch dann als Sandra Bullock meinte, naja, mit Beziehung und tralala, wo ich mir auch dachte, komm, ey, das hättet ihr jetzt aber auch mal lassen können. Und danach so in diesen in der U-Bahn dann nochmal, als dann auch alle fotografieren und so, wo ich mir auch dachte was soll das denn jetzt bitteschön? Hätte man echt weglassen können.
Ja. Da sind bestimmt einige Bauarbeiter gestorben, wollte ich mal kurz dazu sagen. Ja
und ne, genau.
Da und fotografiert
die freuen sich auch irgendwie alle und finden das total toll, dass gerade einfach mal...
Aber die sind auf dem Hollywood-Boulevard, die denken, da wird gerade ein Film gedreht.
Ich hätte es toll gefunden, wenn da gerade so die Oscar-Verleihung gewesen wäre.
Also bei dem Film hätte ich mir das vorstellen können und dann nebenbei auch noch da was explodiert oder so.
Genau.
Also
Christiane, was war bei dir? Genau.
Genau, ich schließe mich Julius an, was den besten Moment angeht, da bin ich auch ganz bei ihm. Und der schlechteste Moment würde ich sagen, dieser komplette Epilog. Abgesehen natürlich von dem Payoff, den du sehr schön hervorgehoben hast, Eugene, den finde ich auch super. Aber der Weg dahin, der ist einfach so zäh. Also da habe ich mich wirklich super gelangweilt, weil ich finde das alles viel zu lang. Da hätte man die Hälfte rausschneiden können, es hätte immer noch gereicht.
Ja, da geht ja auch zwei Stunden der Film, also ja.
Ja, nee, das habe ich nicht so gebraucht. Aber ansonsten, ich habe jetzt gegen diese Liebesszenen gar nicht so viel einzuwenden. In erster Linie deswegen, weil die so klischeehaft sind, dass sie wieder ins Gesamtnarrativ einfach gut reinpassen. Und so. Aber ja, ansonsten.
Ich habe nur eine Frage, bevor wir ganz rausgehen. Wie fandet ihr die Stelle, wo Sandra Bullock sich dem nervigen Mann entledigt, indem sie halt sagt, mein Kaugummi, da klebt ein Kaugummi.
Ist sogar improvisiert von Sandra Bullock. Also eigentlich sollte sie einfach nur rübergehen, aber sie hat das dann in der Szene sich so ausgedacht, dass sie das als Vorwand nimmt. Vielleicht kennt sie ja das schon aus dem realen Leben. Könnte ja gut passen.
Also ich fand irgendwie auch komisch irgendwie. Ich fand, ja, kann ich mir vorstellen. Aber irgendwie, dann setzt sie sich halt einfach nur auf die andere Seite, wo er theoretisch ja immer noch da sitzt.
Naja, aber es ist unangenehmer, wenn einer direkt hinter dir ist und vielleicht den Nacken stimmt, atmet. Vielleicht. Und finde ich, würde ich es auch besser finden, mich neben jemand anderes zu setzen. Und da ist es ja auch noch es ist so eine ältere Frau, ne,
gewesen. Ist eine ältere Frau.
Ja, ich konnte das schon nachvollziehen. Ich kenne das auch, dass man in solchen Situationen dann eher die Nähe von anderen Frauen sucht.
Ja.
Nee, aber dieser nervige Typ, das ist doch der aus Ferris macht Blau, ne?
Genau, das hast du ja auch gesagt beim Schauen.
Den fand ich auch so witzig in dem Film, weil der halt die ganze Zeit so wie der typische Touri und
geil fand ich auch. Genau, geil fand ich auch, als sie dann zum Flughafen sind und er dann meinte so, ja, da waren wir doch schon. Da dachte ich mir auch so, hat er das jetzt die ganze Zeit so als Sightseeing gesehen oder was?
Ja, das ist ja der Joke an ihm gewesen. Das fand ich schon lustig. Ja.
Aber er hat schon gemerkt, dass eine Frau gestorben ist.
Ja, und genau, dass es kein Stunt war oder so.
Ja.
Nee, genau, so ging es mir aber ähnlich. Ich dachte nur, wie gesagt, in dem Moment dachte ich so, wieso bist du so nah dran? Dann geh doch lieber weiter weg. Aber vielleicht hat es mich nur in dem Moment gestört. Aber genau, aber gut, dass du nochmal diesen Satz auch nochmal bringst, weil der war wirklich nochmal speziell. Da dachte ich auch kurz, okay, du warst wahrscheinlich 2 Stunden nicht mit uns mit dem Bus.
Ich habe noch eine andere Lieblingsszene. Und zwar war doch im Bus auch so eine Frau mit so einer 60s Cat-Eye-Brille, ne? Die auch so ein bisschen so 60s-Style hatte, was ich sehr, sehr geil fand. Und die hat eine Zeile im ganzen Film, die sie sagt. Und diese Zeile heißt, und ich bitte jetzt alle, ihren Podcatcher ein bisschen leiser zu drehen, weil ich werde das jetzt in Originalsprache und Tonalität sagen. Und sie sagt, what do you mean? Im Original dieser Stimme. Ich habe zu Julius gesagt, ey, du musst noch mal kurz zurückspulen, ich will das noch mal sehen. Vielleicht kriege ich das ja sogar hier in den Podcast reingeschnitten. Das war so lustig.
Ja,
so,
das ist sehr gut.
Ich denke, damit sind wir langsam am Ende angekommen. Eugene, magst du nochmal sagen, wo man dich findet im Internet und vielleicht so einen kleinen Teaser geben, was man demnächst bei euch im Indie-Film-Talk so erwarten kann?
Also meins, man findet mich wahrscheinlich auch noch einmal hier. Ich lade mich einfach gerade selber nochmal ein.
Ja, gerne.
Und bin bei Keanu Reloaded natürlich sehr gerne dabei.
Oh, sehr schön.
Ne, und da freue ich mich einfach schon drauf. Und ihr könnt euch auch drauf freuen.
Natürlich.
Und wo findet man mich? Also genau, wenn nicht beim Film, dann einfach beim Indie-Film-Talk, www.indiefilmtalk.de oder eben bei allen Podcatchern und bei allen Audiodiensten. Und genau, da findet man den Indie-Film-Talk und was für Themen, über die wir sprechen. Wir werden ein bisschen was über Animationsfilme machen, weil da finden wir, dass in Deutschland noch zu wenig Animationsfilme, also kennt ihr Animationsfilme aus Deutschland? Gibt es kaum. Lustigerweise ist Deutschland in den 20ern war das wirklich so Pioniersarbeit und da waren wir ganz weit vorne. Und dann kam leider der Krieg und das ist alles ganz weit nach hinten gerutscht und jetzt bis heute noch nicht wieder zurückgekommen. Und das Thema werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr aufdecken oder mit Kollegen darüber sprechen und das Thema Dokumentarfilm auch nochmal angucken, mit was ist denn eigentlich ein Doku-Fiction, was ist Dokumentarfilm und was darf denn eigentlich ein Dokumentarfilm? Da gibt es gerade einen ganz großen Aufschrei, weil es gibt einen Dokumentarfilm, der heißt Love Mobile, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja, ich habe darüber gehört, also das ist ja von den Öffentlich-Rechtlichen produziert wurde und da kam raus, dass es alles nur gefaked war. Also
ganz genau. Und das ist natürlich spannend, weil immer noch die Frage ist, gut, sagen wir so, in dem Fall ist einfach wirklich einiges schiefgegangen, aber trotzdem ist die Frage, was darf denn ein Dokumentarfilm und inwieweit darf man als Filmschaffender denn da eingreifen, was auch immer sehr spannend ist, den Blick drauf zu werfen. Genau, das war's zu mir.
Ja, cool, sehr spannend. Das verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes, wenn ihr da nachhören und nachschauen wollt, was Eugene sonst so macht. Und wir bedanken uns bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Freuen uns natürlich, wenn du nochmal bei uns dabei sein wirst.
Ja, unbedingt.
Es gibt ja noch wir haben natürlich
noch eine frei.
Sehr gut.
Gut, und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Zu welchem Film denn eigentlich, Julius?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Little Buddha, also da müssen wir halt schauen, wie das dann, wie wir das organisiert bekommen.
Ja.
Genau, weil da wird ja wieder die liebe Kali dabei sein. Ansonsten, ich habe hier noch Also entweder Johnny Mnemonic oder in der Liste war hier noch Cowgirl Blues.
Ja, also wenn der nächste Film Johnny Mnemonic wird, das wird natürlich mein persönliches Highlight werden.
Ich weiß.
Ja, sehr schön, dann hören wir uns bis zum nächsten Mal und ja, viel Spaß mit Keanu Reeves Filmen. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Ciao.